Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad.
Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist der Bearcast, euer Lieblingsmotorrad- und Reisepodcast. Was geht ab? Ich sitze hier leicht verkatert. Ich war gestern auf einer großen Feier. Man hört es bestimmt, ne? Aber ich glaube, so ASMR-technisch ist es eigentlich ganz nice, wenn du die halbe Nacht zum Tag gemacht hast und so ein bisschen belegte Stimmbänder hast irgendwie. Ich war übrigens kürzlich bei einer Veranstaltung. So, da war ich Fortbilder, sag ich mal. Und da wurde ich dafür gelobt, dass ich so selten sage. Und in diesem Satz mache ich das. Chrissy, ey, schön, dass du auch da bist. Was geht ab?
Ja,
hallo,
mega geil, ey.
An dich auf jeden Fall und an die Hörerschaft da draußen. Schön, dass ihr alle am Start seid heute hier zur Bearcast-Folge. Chrissy, weißt du, welche Bearcast-Folge das ist? Wie vielte?
Boah, ich habe keine Ahnung, zu meiner Schande.
Ah, dafür 214. Okay, gut. Und das sind, ja, Gott, ich hätte damit nicht anfangen sollen. Das sind ja noch nicht mal alle Folgen, die jemals rausgekommen sind. So, also viele, also die ganzen, mich fragt ja keiner Folgen bis 30 oder so, wurden ja gar nicht mitgezählt. Und
ja, der ganze Patreon-Kram. Patreon-Sachen und so, ne?
Ja. Ich freue mich ganz dolle über das viele Feedback, was die letzten Tage reingeschneit ist. Ich komme leider nicht dazu, alles zu beantworten, Leute, aber ich lese wirklich alles und bin sehr, sehr erfreut, bin richtig gerührt davon, wie nett. Also ich habe wirklich noch nie richtig böse Sachen bekommen. Ich habe manchmal so konstruktiv kritisches Zeug bekommen. Dafür auch danke auf jeden Fall. Aber es sind nur nette Leute da draußen. Und die haben jetzt auch wieder eingeschaltet. Heute, Chrissy, haben wir einen kleinen Vortalk jetzt, der jetzt läuft. Den könnt ihr auch skippen, wenn euch unser Gelaber hier auf den Sack geht. Aber danach kommt dann der Kern, das Herz dieser Folge. Du hast nämlich ein Gespräch geführt mit jemandem, ja, der ein bisschen berühmt ist, ne? Kann man sagen.
Ey, das der ist ein bisschen berühmt. Das war echt besonders. Ich muss auch sagen, ich habe es zu dir gerade schon im Vor-Vortalk sozusagen gesagt, dass ich mit meiner Performance überhaupt nicht so zufrieden war bei einem Gespräch.
Also ich war so ein bisschen aufgeregt, ne?
Ja, ich war richtig aufgeregt. Eigentlich mache ich das ja ganz gerne so. Also die Interviews machen mir echt Spaß. So vom Feedback, was ich von euch da draußen auch bekomme, läuft das auch ganz gut. Und ich habe mir das nochmal angehört und gedacht so, boah, das kannst du eigentlich so gar nicht, nee, das eigentlich, aber ist auch nicht so einfach, das jetzt nochmal zu machen. Und ich sage, okay, da muss ich jetzt halt durch, aber ich war wirklich dolle aufgeregt. Ja, sollen wir das jetzt droppen, Howie? Wer da war? Sollen wir das raushauen?
Ich finde, wir droppen das jetzt einmal und dann können die Leute sich das ja genau überlegen, ob sie skippen oder nicht. Ne? Ich habe nämlich gleich noch ein bisschen interessante Neuigkeiten aus meinem Leben zu erzählen, aber vielleicht droppen wir erstmal, welche Berühmtheit wir haben.
Stimmt, aber wir haben ja eh noch eine Menge News. Ne? Ich habe auch so 2, 3 Sachen mitgebracht irgendwie. Ihr könnt euch drauf freuen, dass wir haben die für mich schon die Stimme des Motorsports irgendwie im Podcast gehabt. Norbert Okenga war zu Gast einfach, ne? Wahnsinn. Also man kennt ihn aus unter anderem der Moderation bei Eurosport und was er sonst noch so macht und wo man ihn alles irgendwie nachlesen kann, was er tut, Medien konsumieren, die er erstellt, das findet ihr zum einen in den Shownotes und zum anderen erklären wir das natürlich alles im Gespräch, im Podcast. Und für mich war das echt ultra besonders, weil Norbert Okenga eigentlich begleitet, seit ich die Dakar aktiv gucke, ist er für mich die Stimme der Dakar und ja, denke, mittlerweile ist das kein Geheimnis mehr, wie wichtig mir dieser Sport ist. Und von dem her war das echt sehr besonders zum einen. Und zum anderen, Howie, weißt du, wir beiden Knallköpfe, wir machen das ja so aus Spaß und manche Sachen, Ideen entstehen auch aus so einer Schnapsidee, wie zum Beispiel Dakar FM, wo wir sagen, wir machen das mal irgendwie. Und dann sprichst du halt auf einmal mit einem wirklichen Profi, der das beruflich macht. Der lebt davon, was wir beide so irgendwie halt nebenher nach bestem Wissen und Gewissen und so irgendwie versuchen umzusetzen. Da war ich schon dolle aufgeregt.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich konnte an diesem Tag leider nicht, da war ich beruflich leider verhindert. Das hat mich richtig geärgert, aber der Termin stand halt mit Norbert schon lange fest und es lag uns fern, den nochmal zu verschieben und ihm zu sagen, du, pass auf, der Howie, der muss irgendeinen Quatsch machen von Arbeit, kannst du vielleicht auch von anders. Wir sind ja dankbar, dass der das in seinen Terminkalender reingebaut bekommen hat. Und ja, voll spannend, der erzählt ein bisschen von sich natürlich, aber vor allem auch von seiner Arbeit, die ja auch über, sag ich mal, den Rallye- und Motorrad-Rallye-Sport hinausgeht. Ne? Also das ist ja im Prinzip ein Blick hinter die Kulissen, auch so ein bisschen Richtung meines, ja, wie kann man das sagen, meines Aufwachsens in diesen ganzen Kosmos hinein. Also das ist völlig verrückt, wenn man das dann hört, dass du dich mit dem unterhältst und ich wirklich früher auch schon vorm Fernseher saß und diese Stimme halt gehört habe. Ja. Ne? Ja. So ein bisschen, als würdest du so einen Synchronsprecher mal treffen, der irgendwie eine Figur, ein Schauspieler spricht, den du schon vor lange kennst. Also mega cool. Und Mann, wir wissen es wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht, aber wir hoffen, Norbert, dass du nochmal Zeit hast, mit uns vielleicht über ein paar andere Themen noch zu sprechen. Und da wäre ich natürlich auch super gerne dabei. Ja, also ja. große Ehre für dich auf jeden Fall.
Extrem spannend. Und ja, ihr könnt euch drauf freuen. Ne? Es gibt so ein bisschen ein Porträt über Norbert selber. Wie wird man, also wie, was für einen beruflichen Werdegang hast du, dass du die Dakar auf Eurosport irgendwann mal dokumentierst? Das hat mich natürlich interessiert. Und wir haben ganz, ganz viel allgemein. Also natürlich immer wieder über die Rallye Dakar speziell gesprochen, aber auch ganz viel über Motorsport, Begeisterung für den Motorsport, ein bisschen Randgruppen vom Motorsport, denen man vielleicht mal Beachtung schenken könnte, die super spannend sind. Und ich glaube, das ist ein ganz rundes Gespräch geworden. Auch wenn ich so sage, ja, man merkt voll, dass ich aufgeregt bin.
Seid sehr, sehr, sehr gespannt. Und sehr gespannt könnt ihr auch sein auf das, was Grizzly euch hier demnächst im Podcast präsentiert, denn es sind wirklich wundervolle Dinge passiert, Chrissy, oder? Ich erinnere mich noch dran, dass wir vor ein paar Wochen gequatscht haben und du so ein bisschen down warst und gesagt hast, boah, ich gebe hier alles und ich komme trotzdem so selten zum Fahren eigentlich, zum Trainieren, zum Rallye-Fahren, ne? Also du fährst ja im Moment in einer, wie nennt man das, Hobby-Rallye-Liga mit. Da hast du dich schon geärgert, da ist ein paar dass ein paar Termine nicht passen, weil Leben halt, ne, so. Und dass das alles auch urlaubstechnisch, natürlich auch geldtechnisch so problematisch ist. Und dann ist was ganz Wunderbares passiert. Ich weiß nicht, wie viel du hier schon spoilern willst, aber es lohnt sich, kann ich jetzt schon mal sagen, hier auf dieser Welle die nächsten Folgen Rally Talk zu hören. Was magst du denn spoilern jetzt an der Stelle?
Also ich würde so ein bisschen was droppen, weil also eigentlich fast alles, weil ich selber noch gar nicht so viel weiß. Das ist irgendwie sehr, sehr lustig. Und zwar, wir hatten, der war auch schon zu Gast hier mal bei einem Dakar FM, der Gerrit von Myra, der die Rallye-Klamotten herstellt in Südafrika, die wir auch bei uns im Shop haben. Und der hat mich angerufen und gesagt,
und die jetzt auch gekauft werden von mir.
Genau, Wahnsinn. Ja, total geil. der dann gesagt hat, Chris, pass auf, da ist eine Rallye in Ägypten. Ich habe da einen Startplatz dafür. So und so. Ich so, ja, ist ja geil, freut mich für dich, cool. Ja, ich habe auch einen Startplatz für dich. Also wenn du willst, bist du dabei. Das war die WhatsApp-Nachricht so zusammengefasst. Und ich habe dann so,
ey. Ja, dachtest du erst, das wäre ein Scherz?
Nee, ich hab zu ihm gesagt, ey, das ist ja voll cool, aber pass auf, mein Budget, ich fahre die Bosnia-Rallye mit Angelo zusammen dieses Jahr und also Team Dirty Rocks auf der Bosnia-Rallye zu zwei Dritteln vertreten. Du leider nicht. Das kriegen wir dann irgendwann anders hin, dich da noch einmal mitzuschleppen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, pass auf, ich habe keinen Urlaub und ich habe dieses Jahr auch einfach kein Budget mehr, weil nach Ägypten fliegen, Motorrad mieten und. Und dann sagte er so, ja, okay, Urlaub verstehe ich, aber Budget ist gar nicht so das Problem, weil wir müssen nur die Flüge bezahlen. Ich so, wie, wir müssen nur die Flüge bezahlen?
Ja.
Und die Idee dahinter ist, dass Ägypten sieht wohl in Marokko und Tunesien, dass da viel im Bereich Rallye und Rallye angelehnten Tourismus stattfindet. Und ja, da wollen die halt auch eine Scheibe vom Kuchen abhaben. Und versuchen sich da jetzt wieder zu etablieren. Also und es gab mal die Pharaons Rallye. Die war, ich glaube, 2014 oder 2015 war das letzte Mal. Die war auch echt
cool. Cooler Name auf jeden Fall.
Ja, passend, ne? Total geil. Und da ist also sowas wie Speedbrain und also wirklich namhafte Teams waren da am Start. Und die wollen das jetzt wieder so aufleben lassen und haben gesagt, naja, wir brauchen dazu ein internationales Fahrerstartfeld. Und Irgendwoher haben sie dann Kohle locker gemacht.
Und wen sollte man da, auf wen kommt man da als allererstes so? Natürlich nicht, auf Grissi.
Nicht auf mich, ja, nein, diese Fäden gingen etwas, das wäre geil, wenn Dakar FM soweit schon wäre. Aber eigentlich ist das dann alles wieder über Willem entstanden. Also über den, mit dem wir gerade Decoding Dakar die Serie machen. Weil Willem hat das Talent, der ist so, also der kennt wirklich Gott und die Welt in dieser Rallye-Szene und der ist da richtig krass vernetzt. Also er kennt auch wirklich die obersten Leute von der FIM und von der ASO und also der ist da richtig tief drin in diesem ganzen Netzwerk. Und eigentlich wollte der mitfahren, der kann jetzt aber nicht. Da hat er das an Gerrit weitergegeben und Gerrit hat gedacht, ich nehme den Chris doch mal mit. Und end of story, wir werden da eingeladen von dieser Egyptian Motorcycle Federation zum Motorradfahren, dass die ein internationales Startfeld an der Rallye haben. Das fühlt sich jetzt immer noch so surreal an für mich, weil ich bin ja nicht so ein Influencer oder so irgendwie und sehe mich auch gar nicht als Podcast hin oder her und ich weiß, hier hören echt ein paar Leute zu und so, aber trotzdem ist das so, ey, wir bezahlen ja immer alles selber und das ist einfach sowas so fernab von der Realität und auch von so einer Sache, wo ich mich oft frage, eigentlich habe ich das doch gar nicht verdient und denke mir, eigentlich hätten sie jemand wie ein Mike Wiedemann oder so fragen müssen oder ein Tobi Ebster oder so.
Haben sie ja vielleicht auch. Vielleicht
das weiß ich nicht, ne? Ich hab nicht nachgefragt, aber so, weißt du, so nach dem Motto, wer bin ich? Also es fühlt sich schon fast falsch an für mich, dass ich das annehme und mache.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch, also ja, gebe ich dir recht, so, ich freue mich einfach wie Bolle so, dass du da jetzt dabei bist, dass du die Chance hast, dass du ich meine, du musst ja trotzdem noch Geld in der Hand nehmen, aber es ist ja dann überschaubar, die krassesten Sachen, bist ja eingeladen jetzt, was mega geil ist, aber auf der anderen Seite hast du ja auch immer wieder betont bekommen, auch von den Leuten im Ready Talk und so weiter, dass dieser ganze Zirkus halt eigentlich dann doch relativ klein ist, ne, und man sich so kennt. Also,
das stimmt,
wenn du überlegst, wen der Willem zum Beispiel alles kennt, also ist der schon so, den kennst du auch, das ist ja witzig, so, den habt ihr im Podcast gehabt, ja, natürlich kenne ich den. Das ist ja so und ich könnte mir schon vorstellen, dass du, und das hoffe ich auch für dich, dass du da cool netzwerken kannst, cool viele Leute triffst und so und kennenlernst und dass man da relativ schnell zwei Füße an der Tür hat.
Ja, vor Ort. Also ich bin so ultra gespannt, ne? Das Ganze ist jetzt nochmal weitergegangen, dass sie uns sogar die Flüge bezahlen und so. Und aber es fing dann schon an. Also man muss sich drauf einlassen. Es ist sehr chaotisch. Die ganzen Details, das erzähle ich dann in den extra Folgen hier, dass ihr da auch was zu lachen habt. Man muss sich auf Ägypten einlassen, auf diese Organisation. Das mache ich jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal losgeflogen bin. Dann gab es noch Trouble mit den Flügen und hin und her. Also es ist alles sehr spannend, sehr chaotisch. Also auch wenn wir dann unseren feinen Vortalk hier beendet haben, dann geht's für mich in die Garage, mein Zeug zusammenpacken und so, weil Stand jetzt...
Ja, es geht das, los jetzt schon.
Genau, also wir nehmen jetzt am Sonntag auf, ne, 28.04. läuft die Aufnahme und am 1.05. sitze ich im Flieger und geht's nach Kairo.
Verrückt, ey.
Und dann bin ich mal
gespannt. Er wird also nicht so dolle gefeiert in der Walpurgisnacht. Nee,
keine Bollerwagentour für mich. Genau. Kein Bollerwagen, keine Brockentour und dann geht's nach Kairo und was ich schon mal droppen kann, wir fahren angeblich am Freitag, also nach dem 1. Mai, der Freitag, dann am 2. Mai, 3. Mai dann irgendwie, auf jeden Fall fahren wir einen 50 Kilometer Prolog und wir fahren den wohl im Hintergrund oder im Vorfeld von irgendwelchen Pyramiden. Das ist schon mal völlig abstrakt.
Ja, besser geht's ja nicht.
What the fuck, das ist...
Ja, ich weiß ja schon, dass du in deine Crossbrille reinheulen wirst, wenn du da auf dem Podest stehst am Anfang und die dann erstmal schön Bilder machen und so.
Das ist geil. Ja, bin sehr gespannt.
Und da mit deinem Buddy da zusammen ist doch mega.
Genau, das ist das Coole. Ne? Ich treffe ein paar Leute aus Südafrika wieder, wo ich eigentlich dachte, das sind mittlerweile echt enge Freunde von mir. Und ich habe eigentlich gedacht, so boah, frühestens, wenn überhaupt, ganz vielleicht sehe ich die 2025 wieder. Und jetzt.
Ja, das ist mega, Mann. Ich freue mich. Und du nimmst uns natürlich mit. Man muss natürlich gucken, wie viel Zeit du da hast. Aber du bist ja durch deine Influencer-Rolle jetzt verpflichtet, da ein bisschen Reportage zu machen vor Ort.
Genau.
Und so können wir alle da ein bisschen dabei sein. Das ist doch schön.
Also ich habe natürlich schon angefragt, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, dass ich mit den Organisatoren von der Rallye sprechen kann. das sind die wohl am Klären, sagten, müsste klappen. Ich muss natürlich echt gucken mit Ägypten und Medienfreiheit und sowas. Und also ich habe das alles schon in die Wege geleitet und es ist auf jeden Fall wirklich ein internationales Starterfeld. Also ich weiß, da kommen ein paar Leute aus Amerika, aus, ich glaube, Taiwan sind welche dabei, was, also wirklich aus allen Ecken der Welt. Und ich werde natürlich versuchen, ganz, ganz viele O-Töne einzufangen. Also Aufnahmegerät, Actioncam, alles am Start. Wird auch geplant, dann bei mir auf dem YouTube-Kanal ein bisschen was dazu geben. Und dass wir da wirklich eine geile Story draus machen, dass ich euch da mitnehme.
Ja. Den verlinken wir mal hier in den Shownotes, ne? Könnt ihr mal gucken. Falls ihr dem noch nicht folgt bei YouTube, da gibt es hier und da mal ein paar schöne Filme bei dir zu sehen. Wir sind ja auch mit Dirty Rocks jetzt bei YouTube übrigens und ja, demnächst kommt auch mal wieder was bei Bears on Tour raus. Da ist ja schon lange Funkstille gewesen, Alter. Weil ich so, wie ich Zeit habe für Videoschnitt, Mann, das ist immer so aufwendig. Ich versuche dann hier und da mal so Clips zu machen für Instagram und so, aber die... Ja, keine Ahnung, ich komme da gar nicht zu. Aber warum komme ich da nicht zu? Weil ich zum Beispiel auch Motorrad fahre, ne? Und ich wollte mal ein bisschen erzählen, ich bin endlich dazu gekommen, mal die neue BMW R1300 GS zu fahren, die neue. Sowohl Onroad als auch Offroad. Und wer hätte es gedacht? Also, da wurde jetzt ja viel, den ganzen Winter, da hat sich BMW ja gefreut, ne? Da wurde ja die ganze Zeit wieder diskutiert, so über das Design. So, ich hab dazu auch jetzt noch eine längere Folge bei Patreon aufgenommen, Bears Tagebuch. Aber letzten Endes ist ja jede Presse so, ist gute Presse. Bis auf, die hatten jetzt so technische Probleme, aber da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Übers Design kann man natürlich streiten vor diesem Motorrad, ne?
Aber ist das nicht so ein Dauerbrenner auch, oder? So Designstreit bei BMW. Das gehört doch schon dazu eigentlich, wenn eine neue GS kommt, dass irgendjemand übers Design diskutiert.
Ja. Voll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du setzt dich auf dieses Teil drauf, ne? Du fühlst dich, also wenn du schon mal GS gefahren bist, du fühlst dich wieder zu Hause, auf jeden Fall. Du fühlst dich schon vom Gefühl her ist es wirklich wie die alte GS, merkst du gar nicht. Sitzt relativ weit im Motorrad drin, finde ich. Das ganze Ding kommt schlanker daher. Man hat das Gefühl, dieses Ding hat eine Abnehmkur bekommen. Und wenn du damit fährst, kommt es dir grundsätzlich auch vor wie die letzte GS, aber mit einem ganz wichtigen Unterschied. Ich finde das Fahrwerk überragend geil für ein originales Fahrwerk, erstmal das. Und, das war bei der letzten auch gut, aber die ballert ja nochmal so ein Stück mehr. Also ich finde, auf der Straße ist das Ding wirklich ein Biest, ey. Das ist wirklich eine Waffe, das Teil. So dass man wirklich dankbar sein kann für jedes Assistenzsystem, was einen da unterstützt. Wenn du da die entsprechenden Dinge ausstellst, dann hält das Ding nichts auf zwei Rädern. Die geht sofort aufs Hinterbein. So viel Dampf hat die und fährt sich wirklich kinderleicht. Also ich finde, insbesondere für die Straße ist es ein unfassbar geiles Reisebike geworden, muss man wirklich sagen. Und man kann die ja, das weiß man ja auch schon lange, man kann die krass behängen mit Koffern und Taschen und allem möglichen für die Fernreise. Und ich finde halt nur den, also, ne, ich bin ja Gott sei Dank hier, kann ich ja frei sprechen, bin ja niemandem was schuldig hier, deswegen kann ich ja auch ruhig ein bisschen Kritik äußern. Meine größte Kritik, ehrlich gesagt, das ist, ich finde das Ding einfach brutal teuer, ehrlich gesagt. Also, das sind die natürlich alle irgendwie jetzt geworden, die neuen Motorräder, aber ich finde es wirklich krass. Wenn du die voll ausstattest, ne, ich hatte das auf der Messe ja schon gesehen, ich habe ja vor ein paar Messen gearbeitet dieses Jahr schon, und wenn du die voll ausstattest, mit allem drum und dran und so, ne, da steht halt eine 3 vorne, und damit meine ich nicht 3000.
Das ist halt schon heavy, halt schon, ne? Das ist schon eine Ansage.
Das ist richtig eine Ansage, finde ich. Und da hört es irgendwo auf. Dann kann ich auch die Leute wirklich verstehen, die dann zum Beispiel sagen, also früher habe ich mir immer ein bisschen belächelt, so wenn die gesagt haben, oh, ich weiß nicht, ich will damit nicht ins Gelände und so und ich will, dass die schön bleibt und unverkratzt und so. Ey, bei über 30.000 Euro, da kann ich wirklich nachvollziehen, dass Leute sagen, puh, da habe ich schon meine Großmutter für verkauft, so, da kann ich nicht, die mag ich jetzt nicht gleich wegschmeißen und sowas. Das verstehe ich dann schon. Nichtsdestotrotz ist es ein unfassbar gelungenes Motorrad geworden, was so die Fahreigenschaften angeht. Und das auch im Gelände, ne? Also ich war ja immer schon großer Fan von der GS im Gelände und ich kann nur sagen, das Ding geht auch da richtig, richtig gut. Und damit meine ich vor allen Dingen so das Handling, den tiefen Schwerpunkt, die sich, weißt du, wenn wir immer reden von Weightless Riding und sowas, so Schwerpunkt ausbalancieren und so und den möglichst mittig halten durch Counterbalance und sowas, also durch, ne, um die Leute mal abzuholen, so, wenn ich das Bike drücke zum Beispiel, muss ich ja wie bei einem Katamaran auf der anderen Seite raus, um den Schwerpunkt mittig, um möglichst viel Traktionsfläche zu behalten im Gelände. Und das ist mit diesem Bike so ein Kinderspiel. Das macht so, so Bock. Die hat einen Wendekreis, ne, für so einen Riesentraktor. Das ist wirklich unglaublich. Also ich bin wirklich crazy in love, was so die Fahrerei angeht. Ich bin mit der Optik auch noch nicht ganz warm, sage ich euch, wie es ist. So, ich finde, dieser X-Scheinwerfer ist überhaupt nicht das Problem. Ich finde so ein paar andere Sachen irgendwie noch nicht so geil. Aber wie immer bei der GS, die siehst du jetzt im Sommer 40.000 Mal an dir vorbeifahren, weil einfach das Ding sich immer noch verkauft wie geschnitten Brot. Und dann irgendwann denkst du so, ja, so ganz gut aus. Kennt man ja.
Ja, na, manche Sachen muss man sich auch so schön gucken irgendwie. Das ist, ich finde ja immer, also ich will jetzt gar nicht so drauf eingehen, ob ich das Design jetzt gut finde oder nicht mit dem X-Scheinwerfer, weil Design ja immer super objektiv ist. Was ich halt BMW jetzt da einfach mal zugute halten muss, und da gibt es durchaus andere Hersteller, die sind da viel konservativer, dass BMW da schon immer so sein eigenes Ding gemacht hat und BMW auch da Mut hatte, meiner Meinung nach einfach Sachen anders zu machen und neu aus. Also jetzt mit diesem X-Scheinwerfer, ne, die machen das einfach mal. Und das könnte denen volle Kanne um die Ohren fliegen.
Fand ich krass mutig,
Und
wenn du überlegst, wie vorsichtig sonst diese Design-Updates immer waren, ne? Also wie sie festgehalten haben an dieser, da kam ja dann irgendwann mit der L50 im Jahr, wann kam die denn raus? Ende der 90er oder so kam die raus. Da kam ja dann das erste Mal diese Doppelscheinwerfer-Optik nach der 1100, die ja noch so ein Aquarium da vorne hatte. Und das war ja damals wirklich eine Zäsur im Design. Und wie lange sie daran aber festgehalten haben, ne? Das ist so ein bisschen.
Und halt
so
auch dann, ne, diesen asymmetrischen Doppelscheinwerfer. Nicht so wie alle anderen.
Genau,
also man hätte ja sagen können, ich mache das wie eine Afrika-Twin oder Teneré oder whatever und mache eben Doppelscheinwerfer, aber beide gleich. Egal jetzt ob rund oder irgendwie, aber halt beide gleich. Nee, sie haben das unterschiedlich.
Der berühmte Karl Dahl, ne?
Ja, der Karl Dahl-Blick, ne? Aber auch da einfach, Mut dazu irgendwie. Und das finde ich
das
immer
ist aber,
gut,
das ist
wenn ein Hersteller
ikonisch geworden.
Macht, ja. Ja, ja,
ja. Das ist ikonisch geworden und das ist so ein bisschen wie die Doppelniere bei den Autos zum Beispiel, wo sie ja bis heute dran festhalten. Die gibt's ja schon seitdem es BMW Autos gibt, ne?
Ja.
Und
gerade mit Autos,
dass sie da jetzt gesagt haben.
Der M3, M4 mit dieser Niere ganz neu interpretiert, was halt auch einfach die Leute gespalten hat im Design. Also BMW ist da wirklich mutig und da muss ich sagen, vielleicht noch KTM in der Richtung, die auch mutig sind mit diesem eher so insektenhaften Design, die dann auch ganz, ganz andere Wege gegangen sind mit ihren Adventure-Bikes und so. Viele andere Hersteller sind da deutlich konservativer unterwegs. Und klar, das kann schiefgehen, aber ich finde das prinzipiell mutig und finde das gut, wenn Hersteller sich trauen, Sachen mal neu zu interpretieren und sagen, wir machen mal was ganz anderes.
Ja. Ich erinnere mich auch dran, bei den Autos damals, ich kenne mich da leider mit den Typen nicht so gut aus, aber irgendwann kam noch dieser neue Designer zu BMW und der hat, finde ich, alle Modelle verkackt. Aber, jetzt kommt das große Aber, das war, glaube ich, nötig, weil BMW so festgefahren war in ihren Designs und die immer eigentlich gleich aussahen. Das Problem hat Audi zum Beispiel seit Jahrzehnten, finde ich. Also ich mag ja das Audi-Design grundsätzlich schon, aber da tut sich ja gar nichts im Design und das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Während BMW immer wieder sich neu erfunden hat, muss man sagen. Und das mit der neuen GS jetzt, mit dem Scheinwerfer, das ist halt, wie du sagst, mega mutig und auch einfach notwendig, um da eine Innovation zu behalten. Und was ich noch sagen wollte, ne, es ist ja auch nicht umsonst so gewesen, die letzten 20 Jahre, dass alle anderen Hersteller jahrelang versucht haben, dieses Ding nachzubauen, ne? Das machen die jetzt ja Gott sei Dank nicht mehr und da bin ich dankbar als jemand, der sich viel mit der Thematik beschäftigt. Ne? Also inzwischen haben ja viele, also wie du sagst, KTM hat ja ein komplett eigenes Design, wobei die hatten das immer schon, die haben das nie so. Aber zum Beispiel Triumph so, ne? Die haben ja richtige GS-Klone gebaut und die waren ja trotzdem teuer, aber dann denkst du dir immer so, ja, kann ich mir das Original eigentlich kaufen? Da weiß ich, dass das halt geil ist. Ne? Und das finde ich cool und es gibt auch andere Geschichten bei BMW Motorrad, die meines Erachtens so ein bisschen so ein bisschen in einer Sackgasse gelandet sind. Zum Beispiel die Klasse da drunter. Ich finde die kleine GS, die F800 damals, war ein mega geiles Motorrad und ein super Reisemotorrad auch und so weiter. Und die haben sie dann irgendwie, finde ich, fair entwickelt. Das Wort habe ich erfunden, ist übrigens patentiert von mir. Ich fand, das wurde fair entwickelt, das Ding. Denn was da am Ende stand jetzt mit der F850 GS so, das war halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Und da war die Konkurrenz einfach in allen Belangen besser. Und damit komme ich übrigens zu meinem zum zweiten Motorrad, das ich jetzt endlich Probe fahren konnte. Nämlich die neue F900.
Oh nee, du bist BMW. Die... Oh, verdammt.
Geil. Ja, Mann.
Jetzt bin ich so gespannt. Ich muss ja auch gleich was dazu sagen, aber hau raus.
Ja, ich hau mal das Wichtigste am Anfang raus. Ich bin richtig begeistert von dem Teil. Wirklich. Ich habe Hastriaden ja auf die letzte rausgehauen, weil ich fand, BMW, was macht ihr da und so. Aber ich finde, die haben das anscheinend wirklich alles ernst genommen, was da so zurückkam. Ich war ja nun nicht der Einzige, der das kriegt. Mir hat sogar mal jemand von BMW gesagt, braucht kein Mensch. Ich sag auch nicht, wer das war. Es war keine Podcasterin, mit der ich hier öfter spreche. Nein, auf keinen Fall. So braucht kein Mensch diesmal, also die 850. Ne? Und jetzt die 900er. Das ist ja witzig. Da hat sich BMW ja auch ein bisschen rechts und links umgeguckt, was da so erfolgreich läuft. Also vor allem bei Yamaha zum Beispiel, bei KTM natürlich und so. Und auch bei Triumph. Ich finde die Triumph, die kleine Tiger, nach wie vor ein super geiles Motorrad. Die bin ich auch gefahren, die ganz neue. Sogar in der Dings-Version, in der, heißt die Rally Pro oder so. Version bin ich die gefahren. Super geil. Aber zurück zu BMW. Alter, das ist eine richtige Offroad-Maschine, ne? Und da, das ist wirklich cool. Das ist das, was ich lange im Portfolio von BMW Motorrad vermisst habe. Das Ding kommt mit einem wirklich geilen Fahrwerk. Ich glaube, man kann das schon an seine Grenzen bringen, insbesondere wenn man ein hohes Körpergewicht mitbringt. Aber dafür, dass es ein Originalfahrwerk ist, müssen die sich echt nicht verstecken. Soweit ich das beurteilen kann, würde ich sagen, das ist KTM vergleichbar und die haben meines Erachtens die geilsten Fahrwerke von Werk aus. Also diese WP-Fahrwerke sind mega. Da muss man in der Regel nichts dran machen. Jetzt bin ich die noch nicht voll gehangen gefahren mit Gepäck und so. Aber so auch im Gelände geht die saugeil. Die geht gut durch die Kurve. Aber was ich vor allem nice finde, ist, wie sie diesen krass kultivierten 900er Motor, wie sie dem eine Charakteristik mitgegeben haben auf Euro 5, oder? Ist aktuell Euro 5, ne?
Ich glaube, ja.
Auf der aktuellen Euro-Norm haben sie dem einen Charakter mitgegeben, der kommt daher, das ist ja ein Twin, ne? Aber der kommt daher und gibt Vibes wie so ein charakteristischer V oder so. Ich finde den richtig geil. Der hört sich richtig gut an. Der tritt dem Ding in den Arsch, wenn du willst, aber läuft auch im Gelände, gerade wenn du so richtig langsam, wenn du Trails fährst und so, da ist der sehr suche unterwegs, ganz, ganz vorsichtig. Den kannst du gut dosieren. Und ich finde das ganze Zusammenspiel so zwischen Schwerpunkt, Linienführung, ich sag mal der Gesamtdynamik mit dem Fahrwerk zusammen und die Steuerung über das Hebelmanagement, ja, also die Kupplung und die Bremse mit den Schleifpunkten und so, das ist alles ein unfassbar geiles Gesamtpaket geworden. Ich muss sagen, ich bin hin und weg von dem Bike. Die kostet halt auch viel Geld, muss man auch ehrlich sagen. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Nämlich Design von dem Teil, holt mich halt auch geil ab. Also die gibt's in krassen Farben. Wir beiden sind ja auch so Neon-Fanboys, ne? Ja, ja. Da gibt's coole Farben von Werk aus. Aber auch in dem klassischen Blau, Blau-Weiß und so, mit ein bisschen Rot und so. Mega, mega. Also ganz, ganz tolles Motorrad, was BMW da gebaut. Ich will gerade nebenbei mal googeln, was die kostet.
Also ich habe sie hier gerade offen, ne? 13,75 geht die Losliste auf der laut BMW Motorrad.
Wahrscheinlich am Ende kostet ja auch 15 so, ne?
Je nachdem, was man da reinpackt und so. Ich muss sagen, ne?
Aber
ich hatte
wo du sie gerade hast, hast du gerade dieses Bild vor dir mit diesem Lemon Green oder was das ist? So habe ich die auf der Messe nämlich auch gesehen. Die ist halt sick, ne? Also das ist wirklich ein insanes Design. Ja,
das Grau mit dem Lemon finde ich mega geil und dazu dieser rote Heckrahmen, den man da sehen darf auch so. Also ich mag das ja, wenn man so technische Komponenten und Details an einem Bike sieht. Finde das sehr cool und muss halt sagen, diese ganze Linienführung, ne, auch wie der Auspuff sich da so direkt schön mit integriert und es ist schon sehr gelungen.
Digga, und dann kannst du die von Werk aus halt gleich mit einem geilen Agra bestellen. Das sieht wirklich fein aus Titan.
Genau,
und so,
hat er hier gerade auf dem Bild auch drauf. So, das, das Einzige so, wo ich, aber da bin ich auch echt gerade, muss ich sagen, es gibt eigentlich fast kein Motorrad, wo ich sage, die haben gerade ab Werk Scheinwerfer vorne, die mir gefallen. Ich finde den Scheinwerfer ganz okay, dürfte aber trotzdem noch irgendwie, ja, weiß nicht, ein bisschen aggressiver sein, fände ich persönlich cooler, dass er,
ja, ich verstehe, was du meinst.
Weil das Bike, mhm, ja doch eher ein bisschen aggressiver ist, aber das ist wieder voll Geschmackssache. Was ich cool, wirklich cool finde von...
Ah, geh ich
von,
mit, Chrissy, krieg ich von, mit.
Ja. Was ich da cool finde...
Wäre auch mein Design-Kritikpunkt, ja, mit dem Scheinwerfer so. Da bin, ne, ich ja, wie du weißt, Riesenfan von Doppelscheinwerfer. Finde ich einfach geil. Aber willst du dann Gefahr laufen und nachher rumfahren wie so ein Desert X-Klon oder so?
Nee, das nicht.
Das geilste Design gerade haben?
Ja, das auf gar keinen Fall. Aber vielleicht hätte man das irgendwie... Also ich weiß auch nicht, ich habe nicht so eine richtige Idee, was ich da reingebaut hätte an der Stelle, aber irgendwie so ein bisschen mehr einen aggressiven Look. Aber im Prinzip ist da auch wieder völlig egal, was ich halt cool finde, dass BMW da, glaube ich, ganz doll auf den Markt gehört hat, weil nicht ohne Grund, ist eine T7, ist eine KTM 98 R so erfolgreich und so diese Bikes. Und genau die Lücke hat BMW jetzt ja damit geschlossen und hat das aber auch wieder selber für sich interpretiert, ohne einfach zu sagen, wir bauen jetzt da irgendwas nach. Finde ich richtig, richtig geil. Und das Motorrad, ich habe ja gerade kein so richtig straßenzugelassenes Motorrad mehr. Wo ich das gesehen habe, ich dachte, einfach schlecht. Und dann für alle, die...
Aber ist das so, Chris, das würde mich bei dir echt mal interessieren, also... Ich hatte immer so ein bisschen gespeichert, dass BMW dich eigentlich gar so als Brand gar nicht abholt, aber das ist nicht so, ne? Da bist du auch ganz...
Boah, ich sag mal...
Da interessiert dich nur das Bike.
Ich sag mal jein, ne? Ich finde die Autos von BMW ziemlich cool, gerade die M-Modelle, und ich mag das Engagement auf der Nordschleife von BMW sehr. Bei den Bikes ist das so ein bisschen, dass ich halt ganz, ganz lange mit dem Design überhaupt nichts anfangen konnte. Aber egal... Nicht nur GS, sondern ich konnte generell einfach damit nichts anfangen. Und ich fand auch, boah, da werde ich jetzt viel Shame bekommen, dass der Boxermotor optisch kein schöner Motor ist. Das hat mir nie gefallen, wenn der da seitlich dann so aufgebaut, aber alles nur Geschmackssache. Und dann gab es diesen einen Schlüsselmoment,
es ist so geil, so witzig irgendwie, ne? Das ist ja das, was mich so am allermeisten abholt, ne, an der ganzen Nummer.
Das ist nur Geschmackssache.
Das ist Geschmack, und das ist bei mir auch familiär so reingewachsen, muss man sagen.
Ja, und das Ding ist dann aber mit BMW, um das so ein bisschen die Story abzurunden, ich hatte halt schon immer, sie sind Dakar gefahren, sie haben Dakar gewonnen und so. Also allein diesen Kult von der GS fand ich dann trotz allem einfach geil. Und dann fand ich halt auch cool, dass BMW diese Reise-Enduros gebaut hat, diese GS, immer durchgezogen, in einer Zeit, wo ganz, ganz viele andere Hersteller einfach gar keine Reise-Enduro gebaut haben. Also da war, weißt du, als Afrika ausgelaufen ist und so, da war das schon sehr, sehr dünn, sag ich mal, irgendwie in dem Bereich. Und dann ist das halt diesen Moment, und das werde ich nie vergessen, dafür bin ich unserem Johnny Boy sehr, sehr dankbar, dass wir uns das erste Mal überhaupt zusammen Motorrad gefahren sind, um ein paar Wochen später Transitalia-Marathon zu fahren im Mammutpark. Und er gesagt hat, ja, fahr mal meine GS. Weil ich davor halt immer mich gefragt habe, warum fahren alle Leute diesen Boxermotor, den ich persönlich optisch so wenig hübsch finde? Warum? Und
Du bist auch meine mal gefahren, ne?
Dann genau, ich bin deine, das war an dem gleichen Tag, ne? Da bin ich deine gefahren und bin ich Johnnys gefahren.
Ja, stimmt.
Und steige ab und denke mir so, scheiße, fährt das gut. Und ich hatte insgeheim so ein bisschen, ey, ich komme da mit meiner alten Afrika-Twin an und hatte gehofft, ja, das muss kacke fahren, weil sonst hast du ja ein Problem. Und ich steige ab und denke mir, boah, fährt das gut. Und das geht ja alles echt einfach. Also nicht, dass du nicht fahren können musst damit oder so, aber es hilft dir so viel, ganze Geometrie, das fand ich so beeindruckend. Und diese Motocharakteristik von diesem Boxer, ne, dass der diese Power oben hat, aber dass er halt auch dieser Traktor ist, wo du sagst, ja, erster, zweiter Gang, fährt halt einfach überall durch, hoch, keine Ahnung, kannst du auch irgendwie einen Jeep, der stecken geblieben ist, rausziehen mit dem Ding wahrscheinlich. Das ist schon geil. Und deshalb ist das so, wo ich halt bis heute sage, so, ich finde technisch gesehen BMW total cool. Optisch gesehen ist es oft so Sachen, wo ich so denke, aber seit ich eure Boxer gefahren bin, bin ich immer mehr bereit, über dieses optische Ding hinwegzusehen und sagen, ja, ich baue halt einen Rallye-Tower drauf und dann ist es auch geil.
Weißt du, das, ich, und damit hätte man dich natürlich abgeholt. Ich verstehe, warum sie es nicht gemacht haben, aber hätten sie zum Beispiel eine Option auf einen Rallye-Scheinwerfer mit so einer geilen, zum Beispiel so einer Maske mit so zwei übereinander liegenden Rundscheinwerfern oder so. Alter, dann hättest du, glaube ich, echt die Kreditkarte kurz gezückt an der Stelle. Aber ich verstehe, dass sie nicht gemacht haben. Ich glaube, dieser Scheinwerfer, ja, das wäre auch so mein Design-Kritikpunkt, habe ich ja eben schon gesagt. Ich glaube, das ist ein Kompromiss, weil sie wissen, wir wollen wirklich Masse verkaufen von den Dingern und darauf können sich wahrscheinlich die meisten einigen und so.
Ja.
Was ich super geil finde bei der Kiste ist, die Silhouette von dem ganzen Bike, die kommt halt super sportlich darüber, im Gegensatz zur alten, die da, ja, also da war halt nicht so meins, ne? Weißt du, was ich immer noch nicht verstehe, das mal hier Richtung BMW, ne? Ich verstehe nicht, dass die das immer noch nicht machen, also doch, eigentlich verstehe ich schon, warum sie es machen, dass man noch zusätzlich so ein Navi braucht. Warum kriegen das alle integriert? Teilweise gibt es ja Motorräder, da hast du ja inzwischen Apple CarPlay oder so, ne? Wie heißt das andere? Android Auto oder so da drin. Gut, die wollen halt auch Navigationsgeräte verkaufen. Ich finde das richtig bescheuert. Ich meine, wozu hast du denn TFT-Display in den ganzen Kisten?
Ja, finde ich auch einfach.
Wenn da kein Navi drauf ist und so.
Was ich noch sagen wollte, ne, um das so ein bisschen...
Jeder Kia-Wagen hat das inzwischen so, ne?
Um das abzuschließen, ich gucke ja gerne hier Motology-Films auf YouTube. Der Mystery-Man aus Australien mit der Warhorse und so, also denke, ist durchaus bekannt. Und der hat die 900er auch getestet und das ist ja, was ich an dem halt mag, der zumindest vermittelt er den Eindruck in den Videos, dass er halt wirklich das sagt, was er denkt. Und ich mag den auch, dass er halt einfach so sagt, so, ja, diese ganzen Technikspielereien, das ist zwar alles nice to have, aber wenn du halt im Busch unterwegs bist, dann brauchst du das eigentlich alles nicht und bringt, also ich mag seine Art einfach. Und der hat die 900 ja auch getestet und hat gesagt, richtig geiles Moped und ich fand seine Abstufung sehr geil, dass er gesagt hat, naja, wenn ich so eine also es gibt ja mittlerweile auch zum Beispiel bei der GCC, German Cross Country Championship, eine eigene Klasse für Big Bikes, wo T7, 98R und Co. mitfahren. Er hat gesagt, wenn ich so Rennen fahren würde, dann wäre es für ihn die KTM 98R oder halt dicht gefolgt von der BMW 900, um sowas zu fahren. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend. Aber wenn er auf Weltreise gehen würde, dann wär's die große GS. Und deshalb finde ich das auch cool, was du gerade angesprochen hast, dass sie im Design so eigenständig ist, dass sie nicht versucht, eine kleine GS zu sein. Weil ich glaube, es ist ein Motorrad, was im Grunde vieles ähnlich kann wie eine große GS, aber trotzdem nochmal versucht, eine andere Sparte anzusprechen. Weißt du, dass du jetzt wirklich die Wahl hast, ich will mehr Komfort. Oder ich will mehr Sportlichkeit. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass sie das im Design auch so klar kommunizieren von der ganzen Designsprache.
Ja. Ey, Mic Drop, so, das genau das fühle ich auch. Auf jeden Fall Empfehlung an euch da draußen, wenn ihr die Chance habt, das Ding mal Probe zu fahren, gibt es ja immer wieder solche Veranstaltungen, wo man sowas mal machen kann. BMW Opening Day oder ihr seid in der Nähe von einem Händler, macht das mal. Ich finde, es lohnt sich. Ich kann das ja ruhig sagen, selbst wenn ihr sie nicht kaufen wollt, fahrt da mal mit. Ich finde, es macht einfach super Bock. Es macht richtig, beide von beiden. Sind komplett unterschiedliche Bikes. Mir ist klar, warum die beide GS heißen. Die haben aber nicht viel miteinander zu tun, ehrlich gesagt. Komplett andere Charakteristik und ja. Aber also mit der 900, die wiegt ja doch gar nicht so wenig. Die machen da zwar doll Werbung mit, dass die jetzt irgendwie leichter geworden ist. Ich glaube, die wiegt so leer, so knapp 220 Kilo. Aber die fühlt, es geht ja auch immer ganz viel um das gefühlte Gewicht, ne? Und das ist da echt nicht hoch. Also sie ist geil austariert einfach, das habe ich ja eben schon gesagt. Die ist geil austariert. Und ja, die GS 1300, da ist es ja eh Wahnsinn, das hast du ja eben auch gesagt. Du merkst eigentlich nur, wie schwer die ist, wenn du sie in Anhänger hochschieben musst. Dann merkst du, das ist echt ein Trecker.
Nicht mal beim Handling im Stand, wenn du die rumschiebst, merkst du, wie schwer dieses Motorrad ist. Das ist echt krass.
Nicht mal dann. Nur beim Bergaufschieben, wie gesagt. Aber ansonsten, wenn du die so rangierst vor der Eisdiele, super nice. Und wenn du so, wie kann man das nennen, Bike Aerobic da drauf machst, so ein bisschen rumvoltigierst, aus Spaß an der Freude mal, weil dir langweilig ist, sag ich mal. Dann wird dir erst klar, wie geil dieses Ding konstruiert ist. Und das sind halt längst nicht alle Bikes. Ne? Also ich habe ja das große Glück, durch meine Nebentätigkeit als Enduro-Trainer, habe ich ja das große Glück, auch viele verschiedene Maschinen so fahren zu können. Und ich kann dir nur sagen, das ist längst nicht selbstverständlich, dass ein Bike so gut in allen Teilen funktioniert. Und das ist da so. Aber gut, dass ich ein kleiner Fanboy bin, das wissen wir alle. Jetzt habt ihr es von Chrissy auch mal gehört, dass er das Ding auch geil findet. Auch wenn der seine Schwerpunkte halt anders setzt, sage ich mal. Das ist ja auch völlig okay. Und ich habe ja auch erwähnt, glaube ich, beim letzten Bears-Treffen, was war das letzte Saison-Opening in der Lüneburger Heide, da hatte ich ja das große Glück, dass ich mal Gas-Gas fahren durfte, dass ich mal die 701 mal wieder fahren durfte von Husqvarna. Und ich muss sagen, ich bin halt auch schockverliebt, was diese Dinge angeht, ne? Ist halt ein ganz anderes Konzept, ein Einzylinder. Aber Alter, ey, von unserem lieben Freund André, der ja mit KTM verwachsen ist, im wahrsten Sinne. Nee, im wahrsten nicht, aber ne, liebe Grüße an der Stelle an dich. Der hat mir die mal zur Verfügung gestellt und Alter, der hat da noch irgendwas gemacht gehabt. Da bin ich nicht so drin im Thema mit der Gas-Gas, weiß nicht, was er da gemacht hat, aber die fuhr sich so nice, ey. Die fuhr sich so. Und zwar nicht aggressiv, sondern das ist ja mein großer Kritikpunkt immer am ganzen KTM-Laden da gewesen. Die war so nice irgendwie einfach, die auch vom Fahrwerk und so, ne? Also ich bin damit auch im Gelände gefahren ein bisschen und so und ich hatte wirklich das Gefühl, das ist eine kleine Motocross-Maschine. Mhm. Also ich bin ja früher auch Motocross gefahren, deswegen weiß ich schon, wovon ich da rede und es fühlt sich wirklich so an, aber du kannst mit dem Ding ja reisen und das finde ich geil. Du kannst damit ja auch Distance fahren. Sicherlich nicht so bequem wie mit einer GS, aber es geht durchaus und Alter, mega, mega. Also die Power von der F900, um da mal drauf zurückzukommen, die bräuchte ich jetzt gar nicht auch. Die hat über 100 PS, ne? Das ist Quatsch, finde ich. Also die geht richtig vorwärts auf jeden Fall. Also klar, für Straße überholen, dies, das, Autobahn, ist das ganz cool. Aber ich persönlich brauche ich das nicht. Bin ja eh nicht so ein Raser, sag ich mal, ne?
Ja, ey, die 701 gut. Und GasGas 700 und KDM 690, na, was soll ich dazu sagen? Das ist gerade... Ja. Ganz, ganz schlimm. Also,
was sollst du dazu sagen?
Würde ich jetzt morgen im Lotto gewinnen, ich würde direkt hier beim Händler stehen und sagen, ich brauche das. Und das Schlimme ist, ja, ich habe letztes Jahr im Mammutpark hatte ich auch nochmal danke an André, konnte ich die mal so ein bisschen im Gelände fahren und dann bin ich auf Angelos nochmal kurz drauf gesessen und so und eine Runde gedreht und das Geile ist, ich hatte halt so ein bisschen so dieses Feeling von meinem ersten Motorrad, von der Domi wieder, weil du dieses leichte Gewicht hast, spielerisch, deutlich mehr Power als die Domi, klar. Sind so bummelig 30 PS, was da dazwischen liegen, das merkt man schon. Und also für mich wäre es halt gerade genau, weil du sagst, ich setze meine Schwerpunkte anders und es sind hat sich ein bisschen verändert und das wäre für mich genau das Motorrad, wenn ich sagen müsste, ich hätte nur noch nur eins, aber es müsste Straße und das, was ich gerade als Schwerpunkt sehe, dann wäre es halt die mit so ein paar Modifikationen. Ich habe auch meine Shoppingliste dafür, ist eigentlich fertig.
Das ist das Geile, also als ich dich mal darauf angesprochen habe, also du hattest ja schon öfter verschiedene Motorräder so im Auge und du bist ja noch nie, also mindestens so verrückt wie ich und in manchen Sachen noch viel verrückter. Bei dir ist das dann ja auch so, dass du sofort anfängst, das Ding in deinem Browser zusammenzubauen, indem du dir so alle Artikel zusammensuchst und so. Das Geilste, als ich dir gesagt habe, so, boah, ich hätte auch gerne 701 oder da hast du mir gleich so geschrieben, ja, Howie, ey, ich kann dir einfach eine Lesezeichenliste schicken. Da kannst du dir alles angucken. Ich habe alles verglichen und so. Die und die Lampenmaske und so, da das und das machen und so. Ja, das ist geil. Das ist geil. Da steckt ja viel Arbeit drin, ne? Solltest du verkaufen, solche Listen, finde ich. Da steckt das ja ganz, ganz viel Recherchearbeit drin. Also, wenn ihr Fragen habt, dann einfach mal einen Chrissy anschreiben. Ja. Chrissy, so, das war unser kleiner Vortalk. Der ist ein bisschen ausgeufert, aber das ist auch völlig okay.
Du, ist doch schön.
Ich weiß ja, dass ihr da draußen sowas auch ganz gerne mal hört. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit dem Gespräch, kann man eher sagen, mit Norbert zusammen. Und wenn es euch gefallen hat, auch mal wirklich gerne ein nettes Feedback geben hier. Man kann es ja auch liken so. Ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen. Man kann ja bei Spotify jetzt auch kommentieren, ne? Also da seid ihr auch herzlich eingeladen. Ich versuche das mal zu checken. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon aktiviert habe. Ich habe das bei anderen Podcasts gesehen. Das finde ich richtig cool, dass das geht. Da schreibt uns gerne sowas zur Folge, wie euch das gefallen hat und ob ihr gerne mehr hören würdet von und mit Norbert. Chrissy, an dich auch ganz lieben Dank, dass du es durchgezogen hast und ich wünsche dir jetzt schon mal von hier eine unfassbar geile Zeit in Ägypten im Sand, du kleiner Pharao, du kleine Kleopatra und ich hoffe einfach für dich, dass es geil wird, dass du einfach eine geile Zeit hast, weil dir wird es ja nicht darum gehen, deinen ersten Platz zu machen, sag ich mal, sondern dass du einfach eine geile Zeit hast und dass viel, viel Rallye Feeling da sein wird.
Ich bin super gespannt. Vielen, vielen Dank. Und an der Stelle nochmal, Howie, danke an dich auf jeden Fall für diesen feinen Vortalk. Hat mir viel Spaß gemacht. Und auf jeden Fall.
Das kann er, ne? Das kann er.
Ja, auf jeden Fall nochmal ganz, ganz vielen Dank an Norbert, dass du die Zeit genommen hast. Und würde mich freuen, wenn da in Zukunft noch so das ein oder andere Projekt Zusammenarbeit damit entsteht.
Ja.
Dann würde ich sagen,
dann viel Spaß und schön
rein.
Sauber bleiben.
Radio Decker FM. Und hier sind Howie und Chris.
Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer Folge Dacker FM. Was ganz, ganz Besonderes heute, denn heute ist alles anders. Howie ist nicht am Start, den hat die Arbeit fest in den Händen. Aber ich habe heute die Ehre, ich habe mir mal so richtig Profi-Verstärkung ins Studio geholt. Und viele, ich bin mal gespannt, viele werden es auch direkt an der Stimme erkennen, wen wir denn da im Studio haben. Deshalb sage ich einfach mal hallo und schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schönen Dank. Ich freue mich sehr fürs Interesse.
Ja, Wahnsinn, ne? Oder? Ihr hört die Stimme, die ganz viele Motorsportfans kennen, egal ob man die Dakar auf Eurosport verfolgt oder sonstiges. Norbert Okenga ist hier. Wahnsinn.
Moin, hallo.
Das ist ja, muss ich sagen, ist für mich wirklich eine Ehre. Wir haben vor 3 Jahren aus so einer Schnapslaune mehr oder weniger angefangen, im Podcast über die Dakar zu berichten, so jeden zweiten Tag und so, aber halt als Hobby aus Begeisterung und so. Und du machst das Ganze ja professionell, beruflich auch. Und darüber wollen wir heute einfach mal so ein bisschen sprechen. Sicherlich auch über das eine oder andere aus der Dakar, so aus deiner Sicht. Und deshalb stelle ich vielleicht für alle, die jetzt doch sagen, Norbert Okenga, wer ist das denn? Stelle ich vielleicht einmal kurz vor, wer du bist, was du machst. Dass wir die Wissenslücke, die es echt drastisch Leute dann schon mal geschlossen hätten.
Also ich bin Fernsehkommentator bei Eurosport für die Rallye Dakar, aber auch für andere Motorsportformate, für andere Motorsportveranstaltungen. Habe jahrelang die 24 Stunden von Le Mans für Autos in den Live-Übertragungen kommentiert. Habe jahrelang die Sportwagen-Weltmeisterschaft kommentiert. Jetzt ist neben der Rallye Dakar die Speedway-Weltmeisterschaft, also auch für Motorräder mein Haupteinsatzgebiet, aber auch Magazine, die wir am Dienstagabend ja jeweils senden. Sei es zum Beispiel Extreme E, sei es früher die Tourenwagen-Weltmeisterschaft gewesen in diesen Bereichen. Also bis auf MotoGP und Superbike bin ich eigentlich bei Eurosport in allen Bereichen im Einsatz oder irgendwann einmal im Einsatz gewesen, was mit dem Thema Motorsport zusammenhängt.
Ja, Wahnsinn. Also und nebendran hast du ja auch noch dein eigenes Format, ne? Also Pitwalk, ein Magazin-Podcast steckt dahinter. Packen wir euch natürlich alles in die Shownotes, kann ich auch selber nur empfehlen, also gerade auch Pitwalk-Podcast und so, höre ich mir sehr gern zum Informationen bekommen und so. Das machst du ja auch noch dazu.
Richtig, wir haben eine eigene Zeitschrift im eigenen Verlag, meine Frau Heike Kleene und ich, die heißt Pitwalk. Die erscheint mittlerweile seit 13 Jahren und als Beiprodukt sozusagen zu der Zeitschrift Pitwalk bringen wir einen eigenen Podcast heraus, der heißt Pitcast und ist als Pitcast auch auf allen gängigen Podcatcher-Seiten zu finden. Pitwalk richtet sich maßgeblich an Automobilsportinteressierte, alle 2 Monate draußen mit 180 Seiten Umfang, also ein ordentlich dickes Brett, was wir da machen, dicker als alles andere, was es am Markt gibt, auch hintergründiger, aufwendiger als alles andere, was es am Markt gibt, aber eben aufgrund meiner Leidenschaft für die Rallye Dakar und auch meiner Leidenschaft für den Speedway-Sport und andere Motorradsportthemen kommt da immer wieder auch Motorradsport drin vor. Wir arbeiten jetzt gerade an einer Ausgabe, wo ein großes Themen-Special Ice Speedway Weltmeisterschaft drin vorkommt, was vielleicht für Motorradfans auch ganz interessant ist. Ich war gerade am Wochenende in Heerenveen beim WM-Finale und das Magazin ist hintergründig, Lifestyle-Geschichten, Personality-Geschichten, Technik-Geschichten. Die Podcast-Reihe Pitcast dazu fängt dann sozusagen die tagesaktuelle Berichterstattung auf mit O-Tönen direkt aus dem Fahrerlager oder bei der Rallye Dakar direkt aus dem Biwak, wo die Fahrer und die Ingenieure zu Wort kommen und wo wir eben dann von der Formel 1 bis hin zu iSpeedway jetzt alles Mögliche tagesaktuell oder wochenaktuell zumindest beleuchten und eben dann auch tatsächlich mit den O-Tönen der Aktiven entsprechend anreichern.
Wow, das ist echt super. Und ja, was ja viele nicht wissen, also man ist ja so, ja, Chris ist der Dakar-Verrückte in der Podcast-Geschichte, aber ich bin ja auch großer Fan zum Beispiel von 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und solche Geschichten, GT-Sport und so, also ja, Motorsport schon. Aber du bist ja, würde ich mal unterstellen, wenn man das hört, auch einfach Motorsport begeistert. Sonst würdest du vermutlich den Job und in dem Ausmaß auch nicht machen und da auch sehr breit aufgestellt.
Ja, natürlich. Das machst du, mit sowas beginnst du irgendwann einmal als reiner Fan. Bei mir war es ein Erweckungserlebnis sozusagen, das Speedway-WM-Finale 1983 im Norden, in Ostfriesland, meiner Heimat, wo damals Egon Müller Weltmeister geworden ist, zur allgemeinen Überraschung. Das war mein allererstes Rennen, das ich jemals vor Ort irgendwo erlebt habe. Und das muss irgendwas in mir gesät, irgendwas in mir ausgelöst haben, das damals als 13-jähriger Knirps schon irgendwie der Wunsch in mir gepflanzt worden ist, mal irgendwas mit Motorsport zu machen. Damals wusste ich logischerweise mit 13 noch nicht, dass ich mal Journalist werden möchte, aber irgendwie ist mir da offenbar klar geworden im Unterbewusstsein, Motorsport ist klasse und irgendwas willst du mit Motorsport dann auch beruflich irgendwann einmal werden. Und dann habe ich es eben über den Umweg des Speedway-Sports, sagen wir mal, geschafft, hier über dem lokalen Verein, dem MC Norden, über den zu berichten in der Lokalpresse, bei dem auch die Pressearbeit zu machen, bei dem jede Menge Erfahrung auch im Veranstaltungsbereich zu sammeln, also als Pressemensch, als Mitveranstalter, als zweiter Vorsitzender, um auch die andere Seite kennenzulernen und so dann über die Schiene Speedway und eben im Winter, um mich beschäftigt zu halten, iSpeedway in den Automobilsport reinzurutschen und dann dort eine Karriere zunächst einmal als Printjournalist zu machen bei eine Zeitschrift namens Rally Racing in Hamburg hat es mal begonnen, die damals zum Springer Verlag gehörte mit einem Praktikum. Dann bin ich zu einer Wochenzeitschrift namens Motorsport Aktuell in der Schweiz gegangen, von dort vermittelt worden zu deren Mutterverlag in ein Volontariat, also eine Berufsausbildung, ein Azubi-Dasein als Printjournalist. War dann bei Automotor und Sport, bei Sportauto, bin wieder zurückgegangen zu Rally Racing und dann irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht, einmal als Eurosport-Kommentator mit das eine Standbein und das andere Standbein als Printjournalist, als fester, freier Mitarbeiter für Formel 1, Le Mans, Tourenwagensport, für Motorsport Aktuell.
Das ist ja wahnsinnig spannend, ne? Weil klar, man kann jetzt so Journalismus studieren irgendwie oder und da in dem Bereich auch versuchen, eine Ausbildung zu machen und so, aber da war dein Weg ja echt so ein bisschen anders und das hat dann so eben so auch wahrscheinlich dann sich ergeben teilweise oder so irgendwie von einem Verlag dann und wenn man dann so wechselt und so, das ist ja natürlich wahnsinnig cool.
Ja, mir wurde damals schon gesagt, ich habe mich natürlich schlau gemacht bei Kollegen, die damals noch meine Vorbilder gewesen sind, zu sagen, können Sie mir erklären, wie man sowas wird, wie Sie es auch werden? Dann kamen dann halt entsprechende Briefe von beispielsweise Rainer Braun, dem damaligen DTM-Kommentator bei Dreisat und beim ZDF, der mir gesagt hat, schreiben, 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 recherchieren, recherchieren und alles Mögliche machen, bis hin zum lokalen Kaninchenzüchterverein. Das habe ich dann auch hier bei uns in Ostfriesland exakt genau das gemacht. Taubenzüchter, Kaninchenzüchter und Plattersche Theaterstücke der Niedersächsischen Landesbühne oder wie sie damals geheißen hat. Aber eben immer auch mit dem klaren Ziel, ich will das eigentlich nur machen, um Motorsport, Autorennen oder Speedway zu betreiben. Und dann kam natürlich in der Tat eine Möglichkeit war zu studieren. Die Grundvoraussetzung für das Volontariat bei der Motorpresse Stuttgart, also bei Automotor und Sport und Motorrad und Konsorten, war auch damals eigentlich ein Studium. Ich war auch eingeschrieben in Bamberg, bin da aber nie erschienen, weil sich dann die Möglichkeit ergeben hat, als Quereinsteiger das Volontariat zu bekommen, weil ich eben vorher schon bei Motorsport Aktuell sehr viel als freier Mitarbeiter gemacht habe und die gedacht haben, der kann das einigermaßen, wenn man dem jetzt ein Volontariat ermöglicht, dann braucht er nicht noch ein Studium vorweg.
Das ist ja super spannend. Wie siehst du heute dann, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt irgendwie interessant, wie siehst du heute jetzt gerade auch, um in den Bereich einzusteigen, so das ganze Thema mit Blogs und so, wo man ja dann, ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber das ist vermutlich auch schon ein bisschen her, wo du den Weg gegangen bist und so. Und heute ist ja mit diesen Internetmedien und so, also du kannst ja über Nacht theoretisch zu deinem eigenen Verleger, zumindest zu einem Blog halt werden. Wie qualitativ gut oder schlecht das ist, ist mal woanders hingestellt. Aber kann sowas auch ein Einstieg sein?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Einstieg. Die Chancen, den ersten Schritt zu machen, die sind heute viel, viel besser, als sie damals gewesen sind. Weil man einfach in der Tat, wie du richtig sagst, die Möglichkeit hat, Self-Publishing zu machen, also sich eine eigene Bühne aufzubauen und da zunächst einmal zu beweisen, dass man schreiben kann, dass man ein Feeling für die Materie hat und dass man auch ein Gespür für Themen hat, beziehungsweise all das, sich selbst drauf zu schaffen, sich selbst zu entwickeln und sich das in Learning by Doing beizubringen. Also der erste Schritt ist deutlich einfacher als damals. Man muss nicht mehr irgendwelche Lokalzeitungen überzeugen. Man muss nicht irgendwelche anderen Magazine überzeugen, dass die einem freie Beiträge abkaufen. Man kann einfach loslegen. Und dann muss man immer noch dann sagen, es muss irgendwann einmal der zweite Schritt kommen, wenn man das wirklich beruflich machen möchte. Dann muss man auch tatsächlich den Journalismus genauso wie alles andere auch als einen Ausbildungsberuf betrachten und sich beibringen lassen in einem Azubi-Dasein, das heißt eben Volontariat in unserer Branche, wie man das tatsächlich macht, was einen Kommentar auszeichnet, was eine Reportage auszeichnet, was eine Nachricht ist, die berühmten 6 Ws, die es da gibt, die eine Nachricht auszeichnen, die Trennung zwischen Meinung und Reportage und diese ganzen Sachen. Das kann man alles erlernen. Man kann auch die Art erlernen, wie man eine Geschichte aufbaut. Aber der erste Schritt ist natürlich immer der schwierigste und der erste Schritt ist heutzutage deutlich einfacher geworden und dadurch kommen natürlich auch deutlich mehr Leute, die das eigentlich können, die die Grundanlagen, das Talent haben, kriegen überhaupt mal eine Chance, sich da zu beweisen und sich mit vorzeigbarem Material irgendwo zu bewerben.
Und dann der Schritt, ich meine, Schreiben ist ja das eine, aber heute ja natürlich auch egal, ob Podcast, YouTube, Fernsehen und so. Wir haben ja so viele Medien, wo auch Sprache, also zumindest ein Audiokommentar oder so, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und also würdest du sagen, das ist so eher getrennt zu betrachten oder ist so Schreiben ohne Schreiben kommt man auch nicht in so eine Sprecherrolle oder so irgendwie? Oder würdest du das nochmal, dass das zwei Wege sein können, auch sehen?
Jein, würde ich mal sagen. Du kannst... Was man beim Schreiben unheimlich lernt, sind erstmal zwei Sachen. Erstmal lernt man das Recherchieren, das ist ganz wichtig. Also Leute suchen, Leute fragen, das Gefragte dann für sich verarbeiten, werten und auf wichtig, unwichtig, vielleicht auch auf logisch, unlogisch und richtig und falsch sortieren. Mhm. Das lernt man beim Schreiben oder vorm Schreiben besser gesagt und das dann entsprechend zu sortieren, lernt man beim Schreiben deutlich mehr als beim Sprechen. Das Sprechen ist dann letztlich eine Sache, wo man das, was man vorher recherchiert hat, ich rede jetzt mal von meiner Art, wie ich arbeite, ich recherchiere vorher alle möglichen Szenarien oder viele mögliche Szenarien durch, was passieren könnte in so einem Rennen oder während einer Rallye und lege mir das dann im Kopf zurecht und habe dann hoffentlich im Kopf auf Abruf bereit, was ich da sehe, was gerade sich an Ereignissen entfaltet. Also zum Beispiel, wenn wir weg von der Rallye Dakar gehen, zu einem Formel 1 oder Langstreckenrennen hin, vorher zurecht recherchieren, was ist die Konsequenz daraus, einen Einfachturn mit einem Satz Reifen zu fahren, einen Doppelturn mit einem Satz Reifen zu fahren, wie schnell baut so ein Reifen ab, was kostet das dann an Rundenzeit, was kostet es auf der anderen Seite, wenn man den Reifenwechsel vorziehen muss oder wenn man einen Reifen wechseln muss, wie viel länger dauert ein Boxenstopp mit oder ohne Reifenstopp, so diese ganzen strategischen Überlegungen, die muss man sich vorher zurechtlegen, man muss sich auch zurechtlegen, was passiert, wenn der eine hinterm anderen fährt, klassisches Beispiel die heutige Formel 1, was würde passieren, wenn mal ein Ferrari vor Max Verstappen wäre und Max Verstappen den Rhythmus des Ferrari aufgezwungen bekäme, wie würde der reagieren, wie würde sich das auf die ganze Renngeschichte auswirken? Das muss man sich vorher zurecht recherchiert haben im Gespräch mit Ingenieuren und mit Fahrern. Dieses Recherchieren lernst du viel mehr, wenn du schreiben kannst nachher und wenn du die Informationen einmal dir gesammelt hast und sie dann in Ruhe wertest. Gleichzeitig lernst du beim Schreiben natürlich auch den Umgang mit der deutschen Sprache, dass du nicht immer dasselbe schreibst, nicht immer dasselbe sagst nachher im Fernsehen, sondern versuchst mal zu sagen, mal ist es ein Schwede, mal ist es der Blondschopf, mal ist es der 36-Jährige und mal ist es tatsächlich nur Herr Eriksson zum Beispiel. Und eine gewisse Vielfalt in die Sprache reinbringt. Das lernst du beim Schreiben auch. Aber ich glaube nicht, dass es eine Grundvoraussetzung ist, schreiben zu können, um kommentieren zu können. Ganz im Gegenteil. Das steht einem, auch mir, manchmal sogar noch im Wege, weil man beim Schreiben viel mehr mit Relativsätzen arbeitet und wenn man solche langen Sätze bildet, wie man sie schreibt, wenn man beim Reden genauso lange Sätze bildet, wie es mir jetzt gerade wieder passiert, dann weiß man am Ende nicht mehr, wie man den Satz eigentlich begonnen hat und das wird für den Zuschauer nicht mehr nachvollziehbar. Also beim Reden musst du deutlich kürzere Sätze bilden und da steht einem die Erfahrung des Schreibens manchmal sogar im Weg.
Das müssen, ich glaube, weil Malte und oder Howie und ich, wir sind ja so richtige Quatschköppe, das müssen wir uns auf die kurze Sätze, das können wir uns direkt mal auf die Fahne schreiben. Aber du hast einen ganz anderen, also einen Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde und ich hoffe, es ist okay, wenn irgendwas ist, wo du sagst, nee, das ist zu viel Insider, dann klar, einfach nicht antworten, weil diese Recherche, das ist extrem wichtig und wir merken das selber, wenn wir Dakar FM machen, also während der Dakar jeden zweiten Tag, ne, man liest natürlich die Presseberichte durch und so, was ist passiert, man guckt so viel Videomaterial, wir haben mittlerweile auch ein ganz gutes Netzwerk, wo wir mit Fahrern vor Ort eben telefonieren, WhatsApp schreiben oder in den ihren WhatsApp-Gruppen drin sind und dann bereitet man das halt irgendwie auf, recherchiert das zusammen und dass man da eben sprechen kann. Und das ist extrem viel Arbeit. Und dann denke ich mir immer, und das ist die große Frage, Mensch, wenn du so ein Profi bist jetzt wie du, wie läuft das? Also da hat man ja sicherlich nochmal andere Connection. Du hast gerade gesagt, du sprichst mit Ingenieuren oder so, dann bei der Formel 1 oder so. Und das sind ja so Sachen, wo ich mir denke, okay, da habe ich als kleiner Podcast letzten Endes gar nicht so einen Zugang dazu. Baut man sich das selber auf? Wird man da vermittelt? Wie funktioniert das?
Also den Zugang habe ich, der ist ja auch nicht vom Himmel gefallen für mich. Den habe ich mir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut. Ich mache das Ganze beruflich seit 91. Das ist schon eine Ewigkeit her. Ich bin mittlerweile 52 Jahre alt. Also fast schon auf der falschen Seite der Altersgrenze, um noch junge Leute zu erreichen. Aber das ist natürlich ein permanenter Prozess des immer wieder vor Ort Seins. Leute anquatschen, sich zu informieren. Wer ist der Rennfahrer? Gut, die erkennt man relativ einfach, weil man Rennfahrer halt von Fotos her kennt von früher oder von der Zeit, wenn man sich vorbereitet hat. Aber wer arbeitet in dessen Auto mit? Wer ist dessen Teamchef? Und dann fragst du dich halt tatsächlich von Pontius bis Pilatus durch und stellst dich vor und sagst, du seist der und der und würdest gerne mit dem mal reden und diese oder jene Frage geklärt wissen. Manche Leute, ich vergesse gewisse abweisende Augenblicke nie, wo Leute zu mir sagen, mit dir rede ich überhaupt nicht. Oder ich rede prinzipiell nie mit der Presse oder frage unseren Pressesprecher. Aber es gibt eben auch immer wieder Leute, die dann sagen, ja, klar, kommst du. Und die dann auch merken, es gab mal so einen Fall in der Formel 1 mit einem Australier, mit dem ich mal abends dann privat zusammensaß, der mir sehr viele Sachen erzählt hat. Den fragte ich mal, warum eigentlich, wieso kann ich dich dauernd anrufen? Und du bist offen für alle Informationen, sagt er, ja, weil du die richtigen Fragen stellst. Das heißt also, die Leute werten dann auch schon sehr genau, kapiert der, worum es in dem Sport drauf ankommt? Oder fragt der nur nach dem Wetter oder ob der Fahrer gerade schlecht drauf ist oder gut drauf ist? Aber das erarbeitet man sich natürlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Und das merkt man auch schon, wenn man mit einem Sport jetzt wieder neu in Berührung kommt, dass da zunächst einmal man nur oberflächlich recherchiert und man dann, je öfter man vor Ort ist in einer Disziplin, desto weiter man eintauchen kann, weil man sich immer neue Türen eröffnet. Aber das ist eben für mich genau das Spannende gewesen, schon immer zu sagen, ich möchte nicht im Pressezentrum sitzen und mir das angucken. Ich möchte nicht Pressemitteilungen lesen. Ich lese übrigens auch so gut wie keine Pressemitteilungen, weil da eh nur oberflächliches Zeug drin steht.
Das stimmt, und
ich möchte tatsächlich mit den Aktiven reden. Ich möchte die Leute kennenlernen, die da diesen Sport ausüben, als Fahrer, aber auch als Ingenieur, als Teamchef, als Mechaniker sogar, alles Mögliche. Das ist für mich das Interessante daran, die Menschen in diesem Sport kennenzulernen und auch für sich zu entscheiden, mit dem komme ich jetzt nicht klar und den finde ich sehr sympathisch. Es gibt ein klassisches Beispiel. Carlos Sainz findet mich fürchterlich und ich komme mit Carlos Sainz auch nicht klar. Mhm. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, wo man tatsächlich nicht eine Freundschaft entwickelt, aber doch schon ein sehr, sehr kumpelhaftes Verhältnis.
Ja, ja. Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt. Ich habe das auch immer wieder gehabt. Also bei uns läuft das so, wir haben ein, zwei Leute, die haben gute Kontakte in die Rallye-Szene. Mittlerweile hat sich das bei mir auch schon ordentlich aufgebaut. Ich sage, ich bin mittlerweile so für Hobby und Spaß auch okay vernetzt. Und so dieses Feedback, wenn du dann merkst, die haben dann Bock auf das Interview und so und haben dann Spaß und kommen vielleicht auch wieder und sagen, hey klar, wir kommen gerne wieder und kommen dann auch wirklich wieder in den Podcast und so. Ich denke auch, das ist echt entscheidend, so dieses Zwischenmenschliche, gerade auch für deine Arbeit so, weil dann kriegt man vielleicht auch so ein bisschen die spannendere Antwort mal oder so, wo ein bisschen mehr Emotion drin steckt, als wenn das einfach so ein Pflichtinterview ist für die andere Seite, was eben abgearbeitet.
Das ist richtig und das ist eben auch genau der Punkt, dass bei Carlos Sainz sind das in der Tat Pflichtinterviews. Aber gerade in der Rallye-Dakar-Szene ist es sehr oft so, dass diese Leute bis hin zu Stefan Peter Ronsell, der wirklich auf dem Motorrad und im Auto alles gewonnen hat und der alles Recht der Welt hätte zu sagen, dass er der Superstar der Szene schlechthin ist. Selbst mit Peter Ronsell zu reden, ist jedes Mal wieder einfach und angenehm, weil er, genau wie alle anderen, mit denen man sonst redet aus der Marathon-Szene, einen unglaublichen Spaß an dieser Szene, eine unglaubliche Freude und Begeisterung für die Marathonszene haben und auch diese Freude unbedingt teilen möchten. Sehr viel Wert darauf legen, auch die Faszination dieses Sports zu erklären, rüberzubringen, über uns Journalisten an den Zuschauer. Das merkst du bei Peter Ronsell, das merkt man auch bei Timo Gottschalk, das merkt man bei Matthias Wagner, bei Heinz Kienigartner merkt man es ganz extrem, der reden kann wie ein Wasserfall und immer wieder schwärmt über die Art, was den Marathon-Rallye-Sport so ganz speziell macht. Bei Dennis Zenz jetzt, bei Lukas Moraes, also auch bei Toby Price, mit dem man sehr gut darüber reden kann. Also tatsächlich, das ist auch eine Besonderheit, die der Marathon-Rallye-Sport nochmal hat, im Gegensatz zur Rundstrecke. Diese Begeisterung der Aktiven für die Faszination des Sports, nicht nur fürs reine Brumm-Brumm, sondern für die Faszination des Sports und auch die Leidenschaft, das unbedingt teilen zu wollen, verständlich machen zu wollen, erklären zu wollen. Das finde ich da extrem faszinierend.
Das stimmt total. Ne? Wir machen viel mit Tobias Ebster zusammen. Und das ist, du merkst richtig, wie die für den Sport brennen und so. Und das ist wirklich so. Ich habe gerade schon Gänsehaut, wo so Stefan Peter Hansel, Toby Price, so, wo ich so, boah, das sind so die Legenden, ne? Da würde ich mir auch Bilder davon zu Hause an die Wand hängen und so. Das schon sehr cool. Würdest du sagen, gerade wenn wir so über die Dakar ein bisschen quatschen, also gibt es so Unterschiede im Motorsport, je nachdem, ob das Formel 1 vielleicht von, oder höchstwahrscheinlich ist das so, von der Art, wie die Leute drauf sind, ganz anders ist als die Dakar. Ich meine, man hat ja schon generell den Kontrast Formel 1. Ich meine, das ist jetzt auch ein Extrembeispiel. Motorhomes, Monaco, Champagner-Partys, was man da so eben denkt. Und Dakar siehst du ein paar Wohnmobile in der Wüste stehen und halt Sand und irgendwie kalte Duschen für viele im Biwak. Gibt es da zwischen den unterschiedlichen Motorsportarten so Unterschiede? Das ist, die ticken so, die ticken so?
Ja, natürlich. Also die Formel 1 ist natürlich in allem eine Stufe drüber. In Sachen Konkurrenzdenken, in Sachen Ehrgeiz, in Sachen richtig vom Ehrgeiz zerfressener Fahrer. Fernando Alonso ist da das beste Beispiel, Sebastian Vettel genauso.
Ach, okay, krass.
Da ist natürlich kein, die machen den Job auch gerne, nicht falsch verstehen, aber sie hinterlassen schon manchmal den Eindruck, als wären sie eher auf dem Weg ins Katasteramt als ins Fahrerlager, weil sie dermaßen unter Druck stehen und mürrisch sind und genau sich abschotten und voll auf den Job konzentrieren wollen. Das merkt man schon. Man kann auch mit den Leuten reden. Mit Formel-1-Fahrern kommt man genauso gut klar und mit Formel-1-Ingenieuren wie mit einem Rallye-Dakar-Fahrer. Aber man merkt eben schon, dass die unter einem viel, viel höheren Erwartungsdruck stehen, auch weil natürlich sehr viel mehr Geld im Spiel ist dabei, als beispielsweise, wenn wir im Automobilsport bleiben, ein Fahrer, der in der Sportwagen-Langstrecken-WM dabei ist. Zu sagen, er nimmt es locker, wäre falsch. Der will natürlich genauso gewinnen und ist genauso verärgert, wenn er nicht gewinnt. Aber er hat eine andere Grundeinstellung als ein Formel-1-Rennfahrer. Er ist beileibe nicht so wichtig, denkt er. Also der Formel-1-Fahrer hält sich für den Nabel der Welt. Die meisten von denen tun das, die Teamchefs auch. Siehe jetzt gerade die Affäre um Christian Horner.
Das ist ja, ich glaube, ich darf gar nichts dazu sagen. Das ist einfach.
Aber die Formel 1 lebt natürlich auch davon, dass es diesen Klatsch und Tratsch abseits der Strecke gibt. Die kleinen Skandale und Skandälchen, da ist jetzt der bedauernswerte Christian Horner, ohne über dessen Verfehlungen reden zu wollen, ja nur einer von vielen, die da in diesem Tretmühle geraten sind. Es gibt in der Formel 1 viel mehr Nebenkriegsschauplätze, die vollkommen irrelevant sind für den reinen Sport. Wenn man zum Beispiel die IndyCar sich anguckt, da geht es um den Sport und weniger um die Show. Und da gibt es noch das DTM, das Deutsche Tourenwagenmaster, das eigentlich nirgendwo so richtig seinen Platz hat, weil es weder Show noch Sport ist, sondern irgendwas in der Mitte dazwischen. Ich habe mal neulich in einem Podcast von uns das Beispiel bemüht. Beim IndyCar-Auftakt in St. Petersburg war John Bon Jovi und der ehemalige Sänger von Poison, glaube ich, zu Gast. Bei der DTM kommt Hansi Hinterseher. Dann ist schon alles gesagt. Am Stellenwert dieser beiden Meisterschaften.
Aber wobei ich ja auch so ein bisschen sagen muss, ne, ich vermisse die DTM aus den 90er Jahren. Ich liebe das am Nürburgring 24-Stunden-Rennen, wenn dann die DTM-Classics fahren im Rahmenprogramm und so. Das waren so geile Autos einfach. So, das ist soundtechnisch und so, das ist schon.
Das war ein anderer Schnack. Aber ich finde, die Marathon-Rallye-Sport-Szene unterscheidet sich dann nochmal wieder drastisch von allem anderen, weil da eben tatsächlich dieser Abenteuercharakter noch viel mehr im Mittelpunkt der ganzen Geschichte steht. Ja. Natürlich fahren Peter Hansel und Al-Attiyah und Al-Raji und Price und Benavides und wie sie alle heißen, die fahren nicht, weil sie die Landschaft so toll finden, sondern die fahren, um zu gewinnen.
Ja.
Aber wenn man mit diesen Leuten redet, in Ruhe redet, Matthias Wagner ist dafür ein sehr gutes Beispiel, der immer wieder sagt, wenn du da alleine auf dem Motorrad bist, hast du zwar eigentlich keine Zeit, so richtig dich umzugucken, aber du tust es trotzdem und du bist immer wieder gefangen davon, durch was für eine geile Landschaft du fährst. Das sind Erlebnisse, die kriegst du sonst nirgends. Du würdest mit dem Motorrad da nicht hinfahren, du würdest da schon mal gar nicht hinreisen auf Urlaub und natürlich auf deiner Motorradrundstrecke findest du sowas auch nicht. Und dieser ganze Abenteuer-Landschaftscharakter, der macht diesen Marathon-Rallye-Sport noch mal deutlich vielfältiger und der sorgt auch dafür, dass die Marathon-Rallye-Szene, das merke ich an den Resonanzen auf unsere Zeitschrift Pitwalk und auf unsere Podcasts, ganz andere Zuschauer anspricht, ganz andere Leser anspricht als die Formel 1, als die 24 Stunden von Le Mans oder als eine MotoGP. Das ist ein ganz anderes, ich will nicht sagen ganz anderes Volk, das klingt jetzt abwertend, aber das sind völlig andere Leser mit einer ganz anderen Interessenstruktur als Motorrad- oder Autorundstreckensportler und Fans.
Das ist sehr interessant. Ja, ich muss auch sagen, als dieses Jahr auf der Dakar diese Stage war, diese 48-Stunden-Stage, wo ich dann dachte, boah, das könntest du auch in keinem anderen Sport machen, dass du den Starfahrern der Szene oder so irgendwie sagst, so, und du schläfst jetzt eine Nacht im Zelt mit irgendwie so einer Überlebenspackung und morgen geht's dann weiter, ne? Das ist schon wirklich besonders. Das stimmt. Ja, mit dieser, würdest du auch sagen, also, man hat ja schon so ein bisschen den Eindruck, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so doll, wie es in anderen Ländern ist. Also Frankreich ist vielleicht ein bisschen besser, aber so gerade dieser Marathonsport Dakar ist ja, gut, die Dakar ist noch so einigermaßen medial gut abgedeckt. Dann die restliche Weltmeisterschaft, die Cross-Country World Championship ist ganz schwierig. Also da muss man wirklich schon sehr dahinterher sein, dass man Informationen bekommt. Würdest du sagen, es ist in Deutschland so eine Nische oder fehlt uns so ein Matthias Wagner oder sowas, also ein deutscher Matthias Wagner, dass wir da mehr populäre oder mehr Interesse wieder bekommen? Oder sagst du, Mensch, das Interesse ist sogar da, es ist halt einfach nur spezieller von den Leuten wie jetzt Formel 1 oder so?
Das Interesse von einer Randsportart ist da, natürlich. Es gibt eine erstaunlich hohe Zahl von Fans, die sich nur für die Rallye Dakar interessieren. Aber auch nur für die Dakar, denen ist die Transiberico, die jetzt am Wochenende gelaufen ist, genauso egal wie die Abu Dhabi Desert Challenge Lauf 2 der Marathon-WM. Die interessieren sich für die Dakar, für den Mythos Dakar und für die ganz besondere Herausforderung. Denen ist es erstaunlicherweise auch egal, dass die Rallye Dakar überhaupt nicht mehr nach Dakar führt. Denen war das schon egal, dass sie in Südamerika war. Es war immer noch die Dakar. Mhm. Das ist eine sehr große, eine überraschend große Zuschauerzahl und Leserzahl in Deutschland, wenn man sich vor Augen führt, dass wir eigentlich keinen deutschen Spitzenakteur haben, von Beifahrer mal abgesehen. Beifahrer ist halt immer zu Unrecht auf dem Nebenkriegsschauplatz, auf der Nebenbühne. Aber natürlich, wenn man einen deutschen Motorradfahrer hätte, der wirklich gewinnen könnte und der auch Charisma hätte, dann würde sich das Ganze natürlich anders darstellen in der Öffentlichkeit. Ja. Dann würden auch Gelegenheitszuschauer sich das angucken und würden dann auch bei der Stange bleiben und sich auch die ganze Marathon-WM angucken. Das ist ja der übliche Effekt. Es hat sich kein Mensch für Tennis interessiert. Tennis war immer ein elitärer Sport, sondersgleichen, bis dann Boris Becker und Steffi Graf kamen. Genau, es hat sich kein Mensch für Speedway-Sport interessiert, außer den reinen Bahnsport-Fans. Dann hat aber Egon Müller die WM gewonnen und ist angefangen, im Fernsehen aufzutreten und hat den Sport in die breite Öffentlichkeit gebracht und dann gab es mal ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre, wo Speedway-Sport richtig die Stadien vollgemacht hat. Genau, das Einzige, was immer funktioniert, ist Fußball und selbst Handball ist ja schon eine Sache, die ebbt dann wieder ab, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, ist Handball, begeistert Handball Millionen, aber die Handball-Bundesliga ist schon wieder eine reine Randsportart, die sich kaum einer anschaut in der breiten Öffentlichkeit, von den Kielern, von den Magdeburgern, von den Wetzlarern und so weiter mal abgesehen. Hat ja keine Massenwirkung. Und im Prinzip ist eine Rallye Dakar eigentlich eine Handball-Weltmeisterschaft im Vergleich zu Fußball. Wenn die Formel 1 Fußball ist oder die MotoGP Fußball ist, dann ist eine Rallye Dakar eine Handball-Weltmeisterschaft. Und alles, was danach kommt in Sachen Marathon-Rallye-Sport, ist dann THW Kiel gegen VfL Gummersbach.
Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Mensch, aber jetzt hast du schon angesprochen.
Wobei ich sagen möchte, ich habe früher selbst Handball gespielt und verfolge das Ganze auch die Bundesliga begeistert. Ich bin also da weit davon entfernt, das gerade abwertend gemeint.
Aber es ist nun mal einfach so. Ne? Ich finde das auch überhaupt nicht abwertend und ich gehöre auch zu diesen Randsportgruppenfans, der halt diese komplette Langstreckenmeisterschaft verfolgt und so. Das ist ja schön, dass da jeder sich so ausleben kann, wie er will. Und wir versuchen halt so diese Begeisterung im Podcast so ein bisschen zu teilen und was mir interessieren würde, du hast jetzt auch schon ein bisschen so die Geschichte der Dakar angesprochen und jetzt haben wir schon gehört, du machst das schon echt lange, also schon deutlich länger, als ich die Dakar dann so aktiv angefangen habe zu verfolgen und kann mich noch erinnern, auf meinem kleinen Röhrenfernseher, den ich dann irgendwann mal hatte mit 15, 16, nachts Eurosport gucken, wenn die Übertragung kam, morgens todmüde zur Schule, aber es war halt Dakar, ich musste Dakar gucken, das war sehr cool. Wie nimmst du die Entwicklung von der Dakar wahr? Sie hat jetzt ja echt ein paar Stationen durchlaufen, weg aus Afrika wegen der Terrorgefahr, dann nie wieder hin zurück, dann eine lange Zeit in Südamerika gewesen, in verschiedenen Ländern, jetzt eben in Saudi-Arabien. Wurde jetzt ja auch das Ganze nochmal verlängert. Also wir werden die Dakar noch ein paar Jahre da sehen. Wie hat sich das für dich entwickelt? Wie nimmst du das wahr? Gibt es für dich vielleicht so eine Hochphase, wo du sagst, so, boah, diese Zeit, diese Ära oder mit gewissen Fahrern, das war so was Besonderes für dich?
So in der Form nicht, weil die Dakar war für mich eigentlich irgendwann mal eine Notlösung. Da reden wir jetzt aber über die Zeit als reiner Fan, nicht als Journalist. Mhm. Irgendwann habe ich dann halt im Winter gemerkt, es gibt da nicht keine Autorennen mehr, die man sich angucken könnte, keine Motorradrennen mehr, die man sich angucken könnte. 24 Stunden von Daytona ist immer erst Ende Januar. Was machst du dann in diesem langweiligen Winter? Und dann fiel mir die Rallye Dakar irgendwie in die Hände. Aber ich hatte mich eigentlich mehr für die Autos als für die Motorräder interessiert und musste immer erst warten, bis die Motorräder fertig waren, bis dann mal der Autoteil der Zusammenfassung dran war. Deswegen fand ich das eigentlich zu Beginn eher abturnend, mir diese Sendungen anzugucken. Aber wie gesagt, wir reden davon als Fan, als Kind und als Jugendlicher. Und wenn man sich dann weiter damit beschäftigt, weil man eben doch keine andere Wahl hat, als das angucken zu wollen, wenn man überhaupt eine Dosis Motorsport haben möchte im Winter, fällt einem natürlich irgendwann auf, was diese Motorradfahrer dafür eine Heldentat vollbringen, da den ganzen Tag in den Rasten zu stehen und zu navigieren, zu fahren gleichzeitig. Das Ganze auch noch höllengefährlich, das ist es ja in Afrika gewesen, ist es heutzutage immer noch. Und dann merkt man dann schon, das ist im Prinzip eine Sache, die würde man selbst vielleicht gerne können, als junger Bursche. Man weiß aber genau, das wirst du niemals erreichen. Das ist genau wie E-Gitarre spielen in einer Rock'n'Roll-Band oder irgendwie sowas. Würdest du gerne machen, ist bestimmt geil, kannst du aber nicht. Und so war es natürlich, entwickelt sich natürlich schon eine gewisse Form der Heldenverehrung, nicht sagen Vergötterung, aber Verehrung für diese Leute oder zumindest der Bewunderung für diese Leute, dass eben auch gerade in der Zeit ein Heinz Kinnegartner da was geleistet hat, wo man nur sagen kann, mein lieber Mann, von Stefan Peter und Selma ganz zu schweigen, das musste er erstmal können. Das war natürlich in Afrika deutlich härter, weil es länger war, weil es ein brutaleres Terrain war, weil es viel mehr auf die Navigation drauf angekommen ist, weil man viel mehr in der Einsamkeit gefahren ist, in unwirtlichen Regionen gefahren ist, durch Dörfer durchgefahren ist. Das war was ganz anderes. Ich habe mit Jackie X mal darüber gesprochen, der ja von der Formel 1 und Le Mans zur Dakar gekommen ist und der sagte, wenn man einmal die Dakar in Afrika bestritten hat, dann kommt man als anderer Mensch wieder, weil man Sachen sieht, Sachen erlebt, die man als Europäer niemals für möglich gehalten hätte.
Ja.
Den Effekt hat man natürlich in Südamerika nicht mehr gehabt. Da waren zwar auch Wüsten, aber da fuhr man immer durch besiedeltes Gebiet und auch nicht durch bittere Armut hindurch, wie man es ja, wenn man in Afrika unterwegs gewesen ist, teilweise erlebt hat. Das war ja wirklich das Elend, was man dort aus erster Hand miterlebt hat, gesehen hat.
Genau, ja.
In Südamerika ging es den Leuten gut. Die sind begeistert, sind motorsportaffin, haben sich da an den Streckenrand gestellt und das Ganze bejubelt wie ein Fußballspiel, wenn die vorbeigekommen sind. Das war eine ganz andere Stimmung. Jetzt in Saudi-Arabien ist die Stimmung wiederum eine ganz andere, weil man da viel mehr in der Einsamkeit wieder unterwegs ist, aber nicht mehr in diesem Zielkonflikt zwischen reichen oder wohlhabenden Auto- und Motorradfahrern, denen es gut geht und die das Ganze aus Übermut, aus Abenteuerlust machen und auf der anderen Seite bittere Armut. Sondern in Saudi-Arabien hast du, wenn du auf Leute triffst, natürlich auch zivilisierte und gut ausgebildete Menschen um dich rum, fährst aber natürlich auch sehr viel wiederum in einsame Wüsten hinein. Also die Faszination von Afrika ist da zumindest zum Teil wieder aufgefangen, auch wenn die Dünen eine andere Beschaffenheit haben, aber das sind jetzt Details, über die wir hier nicht reden brauchen.
Ja.
Aber es ist ein Stück weit wieder zurück zum alten Geist der Rallye Dakar in Afrika. Zumindest vom Schwierigkeitsgrad her, von den Dünen, von den langen Tagen, auch von der Navigation, die natürlich aber auch immer bewusst schwieriger gemacht wird.
Also wenn
man mit Beifahrern zum Beispiel spricht, sagt man natürlich, die Veranstalter tun schon alles, um uns bei der Navigation das Leben so schwer zu machen, wie es nur irgend geht. In Afrika zu der damaligen Zeit, auch mit den technischen Möglichkeiten, die man hatte, kein GPS, kein Kompass oder nur ein Kompass, war natürlich die Orientierung ganz anders, als das heutzutage funktionieren kann. Deswegen müssen sie natürlich jetzt heute das Ganze schwieriger machen, aber trotzdem kam natürlich, war es in Afrika immer mehr ein Überlebenskampf oder zumindest ein Kampf ums Ankommen. Und hier ist es jetzt ja wirklich ein Kampf um Minuten mittlerweile.
Also das ist ja auch wirklich was, wo ich sage, das hat sich extrem verändert. So meine Ära, wo ich richtig eingestiegen bin in die Dakar war, wo Cyril Depré und Marc Coma eigentlich so die Motorradwertung mehr oder weniger unter sich ausgemacht haben. Da ging das Ganze für mich so richtig los, wo ich halt auch sage, boah, das hat sich so verändert, weil da hatte man dann irgendwie nach 2, 3 Etappen hat sich das relativ klar dargestellt und die hatten zig Stunden Vorsprung schon vor dem Rest und haben das unter sich ausgemacht und selbst da war dann halt eine Stunde oder so zwischen denen, was sich aufaddiert hat, ganz normal und heute sitzt man dran und heißt so, ja, wir haben irgendwie so jetzt die letzte Etappe, es sind gefühlt 4, 5 Fahrer, die noch in einem Fenster sind von ein paar Sekunden oder einer Minute und die können alle noch gewinnen, wo man schon sagt, das ist ja schon fast wie auf der Rundstrecke so, das ist, ja, das hat sich wirklich enorm geändert in dem Sport.
Dann darf man meines Erachtens auch nicht übersehen, wie sich die Motorräder als solche verändert haben. Ja. Ich rede da gar nicht von den großen Twins, die mal unterwegs gewesen sind, aber selbst die Zeit, von der du gerade gesprochen hast, das waren ja noch die sogenannten Wüstenschiffe von KTM. Das waren ja richtige Brecher, mit denen die unterwegs gewesen sind. Heutzutage sind es ja eigentlich Motocross-Maschinen mit etwas anderen Felgen, mit größeren Reifen, mit höheren Reifen, mit anderen Tanks natürlich und mit anderen Gabeln. Aber es sind im Prinzip schon Motocross-Maschinen, also deutlich kleiner, deutlich agilere Maschinen als diese richtigen Trumps, mit denen die damals durch die Wüste gefahren sind.
Genau, ja, das hat sich immens geändert. Das hat sich wirklich geändert. Ja, wie siehst du gerade, wenn wir noch ein bisschen bei der Dakar bleiben, die haben ja so diese große Mission, grün zu werden oder CO2-neutral zumindest. Das ist ja generell jetzt nicht nur ein Dakar-Thema. Damit, ich glaube, so ziemlich jeder Motorsport dieser Welt hat irgendwie damit zu kämpfen, dass sie irgendwie versuchen sollten, umweltfreundlicher zu werden, egal ob das eine Formel 1 ist mit einem neuen Motorenreglement ab 2026, ob das 24-Stunden-Rennen sind, ob das Moto-E ist, ob da, also endlos. Wie siehst du das und was glaubst du gerade, weil es ja für dich letzten Endes auch berufsentscheidend dann ist, wie wird Motorsport aussehen, deiner Meinung nach? Was glaubst du, wohin geht da die Entwicklung?
Wenn ich das wüsste, könnte ich vielleicht viel Geld verdienen. Das ist tatsächlich die große Frage.
Ich hatte jetzt gerade gehofft, Mensch, ich kriege hier sowas, würde ein halbe machen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch, das ich mal in der Formel 1 gehabt habe mit dem damaligen Mercedes-Rennleiter Norbert Haug, wo wir vor Jahren schon genau darüber gesprochen haben und wo Haug eine für mich nachvollziehbare Meinung vertreten hat, zu sagen, die Formel 1 darf ruhig ein Stück weit archaisch und auch anachronistisch sein. Mhm. Ja. Sie muss nicht unbedingt ein Vorbild sein in Sachen Umweltfreundlichkeit, in Sachen politischer Korrektheit und so weiter. Ob er das heute auch noch so sagen würde, weiß ich nicht. Das ist schon sehr lange her. Mhm. Aber ich finde durchaus, dass es in der heutigen Zeit auch durchaus Bereiche geben darf, wo nicht alles 100% durchgetrimmt ist auf Nachhaltigkeit und auf politische Korrektheit. Es ist wichtig, natürlich seinen Beitrag dazu zu leisten. Sie haben es ja auch versucht, oder Sie sind ja dabei mit dieser Mission 1000. Es gab ja auch tatsächlich 3 verschiedene Elektrobikes, die in diesem Jahr angetreten sind. Es gab einmal, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast oder die Zuschauer, die Hörer des Podcasters gesehen haben, einen schweren Sturz von einem der Elektrobiker.
Doch, habe ich mitbekommen, ja.
Man gemerkt hat, dass ganz offensichtlich das Ding nicht ausgereift ist, weil nämlich die Akkus dermaßen schwer da drin gehangen haben, dass es bei dem Sturz einfach die Gabel vom Motorrad gerissen hat, vom Rest des Rahmens, weil die Akkus so schwer sind, dass die Kraft einfach nicht mehr zu verdauen gewesen ist. Also es ist alles andere als einfach, so ein Elektromotorrad für diese Bedingungen bei der Rallye Dakar herzurichten. Ja. Das hat man deutlich gesehen, dass das da jemand ganz offensichtlich unterschätzt hat. Ja. Natürlich gibt es, gerade bei den Autos, hat man es bei Audi gesehen, den unheimlichen Vorteil, mit dem E-Motor zu fahren, einen reinen Performance-Vorteil.
Die hat auch einmal
Leistung im Überfluss zu Hause. Je tiefer der Sand, je tiefer die Wüste, desto schneller der Audi im Vergleich zu allen anderen, weil halt sofort Antritt da war und Festfahren fast kein Thema mehr gewesen ist, außer man hat wirklich einen Fahrfehler gemacht und ist eine Düne falsch angefahren. Allerdings muss man auch sagen, der Audi hat Elektromotoren gehabt, aber die Akkus sind während der Fahrt gespeist worden von einem Verbrennungsmotor.
Genau.
Das ist also nun nicht gerade ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit. Ja. Ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich das, was man als Feigenblatt bezeichnen müsste. Da sind die verschiedenen Wasserstoffprojekte, zum Beispiel der Service-LKW aus dem Team von Laia Sanz, schon deutlich sinnvoller zu sagen. Was ist für welchen Einsatzbereich eignet sich welche Form der Mobilität?
Das finde ich ist ein
Wasserstoff ist da das beste Beispiel. Mit einem LKW mit Wasserstoff zu fahren in der Rallye Dakar ist das Sinnvollste, was man machen kann.
Ja.
Mit einem Elektroauto zu fahren ist das Unsinnigste, was man machen kann. und dann versuchen, ein Elektrobike hinzukriegen, das kann vielleicht funktionieren, wenn man entsprechende Ladepunkte unterwegs hat. Da muss man wirklich sagen, das Nachhaltigkeitsbemühen ist wichtig, ganz klar. Und es muss auch im Marathon-Rallye-Sport sicherlich ein Forum geben. Aber ich glaube, man überlegt momentan schon noch, welche Form der neuen Mobilität passt eigentlich für dieses Anforderungsprofil. Und wenn man das dann mal rausgefunden hat, dann wird die Dakar aber auch wiederum das leisten, was sie immer schon gemacht hat, nämlich als Entwicklungsbeschleuniger dahin kommen für die jeweilige Technik.
Ja.
Denkt dran zurück, dass lange Zeit die LKW-Wertung maßgeblich davon gelebt hat, dass Werke wie MAN, wie Kamas, das als Testplatz genutzt haben für deren Militärfahrzeuge.
Ja.
Für die Ausdauer, für die Haltbarkeit, für die Kraftentfaltung von deren Bundeswehr oder Sowjetarmeelastern.
Das war das Dasein.
Die Daseinsberechtigung für die LKW-Klasse bei der Rallye Dakar.
Hochinteressant. Ja, ich denke auch, man muss auch ganz klar gucken, wie du auch schon sagst, was ist es überhaupt für ein Fahrzeug? Ne? Weil ein Motorrad ist natürlich was ganz was anderes wie ein LKW und ein Auto ist wieder anders und ein Langstreckenauto ist auch was anderes. Und dann, ich weiß natürlich, ich bin da auch voll dabei, die Nachhaltigkeit ist wichtig und so, aber auf der anderen Seite bin ich halt auch einfach Motorsport-Fan. Und wenn wir bei der Dakar bleiben und ich halt den von Gazoo Racing, den Toyota Pickup da raus beschleunigen höre im Tiefsand oder so, das ist halt auch einfach emotional was, wo ich weiß nicht, vielleicht stirbt diese Generation aus, wo das so sieht, oder auch an der Rundstrecke oder so, das gehört also irgendwie schon auch ein bisschen dazu, wo ich halt sage, ja, ich weiß nicht, wie viel Emotionen zumindest für den Zuschauer bleibt. Also ich bin selber auch schon Elektro-Enduro gefahren und habe davor auch gesagt, oh Gott, das wird furchtbar, ich werde das total und meine Viertakt-Enduro vermissen. Beim Fahren hat es mich gar nicht so gestört, weil ich trotzdem eben aktiv war und da meinen Spaß hatte und so. Aber für den Zuschauer weiß ich nicht. Und das ist ja schon auch eine wichtige Komponente für den Motorsport.
Ja, aber wenn du zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring schaust, dann glaube ich nicht, dass die von dir gerade angesprochene Zuschauerklientel ausstirbt. Ganz im Gegenteil, da kommen ja noch jüngere als ich sowieso, aber auch jüngere als du Zuschauer nach, die sich genau dafür begeistern können. Natürlich gibt es in Berlin, Prenzlauer Berg und auch in anderen Städten jene Jugendliche, die sagen, wir möchten keine Autos mehr, die finden wir sowieso blöd und auch Elektroautos möchten wir nicht mehr, weil die stehen uns nur im Weg rum und eine Faszination Verbrennungsmotor finden wir schon mal gar nicht. Aber im Großen und Ganzen wohnt man in Deutschland auf dem Lande und auf dem Lande braucht man ein Auto. Und auch viele junge Leute, die meisten jungen Leute, die ich kenne, sind immer noch der Ansicht, Autos sind A, erstrebenswert zu haben und B, auch durchaus ein schönes Auto ist erstrebenswert zu haben.
Ja.
Ob das jetzt ein Porsche ist, der laut ist, oder ob das eine Corvette ist oder ob das ein SUV ist, das sei mal dahingestellt. Aber zumindest ist auch für viele Leute, entgegen dem, was uns oft Glauben gemacht wird, auch für viele junge Leute, ein Auto immer noch ein Statussymbol. Und ich war vor gar nicht allzu langer Zeit in Dortmund auf der Motorradmesse in diesem Jahr. Was da los war, auch an Jungen und auch an Frauen, mein lieber Mann, da muss mir aber keiner erzählen, dass die Leute an Motorrädern mit Verbrennungsmotor kein Interesse mehr haben. Ganz im Gegenteil. Auf dem Stand von Kawasaki, da saß auf jeder Ninja und auf jedem Motocross-Bike saß entweder eine Frau oder ein junger Mann drauf. Also da ist beileibe nicht zu sagen, dass die kein Interesse mehr und keine Leidenschaft und kein Kribbeln mehr haben, wenn die sich mit solchen Motorrädern auseinandersetzen.
Ja, ja. Gerade Frauen im Motorsport, ne, das ist ja auch so ein Punkt, wo ich sage, das hat die letzten Jahre wirklich, finde ich, eine tolle Entwicklung angefangen zu nehmen. Ne. Klar, wir haben so Ausnahme, Leuchtpunkte wie eine Lia Sainz oder so, die schon ewig dabei ist, die auch extrem erfolgreich bei der Rallye Dakar war und Ellen Lohr im Rallye-Sport und solche Geschichten. Aber ich habe wirklich das Gefühl, also gerade auch wieder mit über die sozialen Medien, egal ob das eine Kerry Schreiner, eine Sophia Flörrisch ist, die im Automobilsport da wirklich eine gute Plattform haben und einen spannenden Weg gehen, aber auch im Motorradbereich und so. Wie empfindest du das? Also mit mehr Frauen, ich sage auch immer im Podcast, Leute, Mädels, go racing. Das tut dem Sport gut. Wie siehst du die ganze Entwicklung und
Ja, wir haben gerade das Beispiel und deswegen fange ich das Thema Dortmunder Messe gleich wieder auf, wo Ty Perry, die Südafrikanerin, jetzt mit einer Kawasaki aus Deutschland stammend versucht, die deutsche Geländemeisterschaft zu bestreiten und auch an die Rallye Bosnien zu bestreiten. Und diese Ty Perry wohnt mittlerweile in Deutschland, irgendwo in der Nähe von Einbeck, ist mit ihren Eltern übersiedelt von Südafrika nach Deutschland und versucht jetzt hier also den deutschen Cross-Country- oder Marathon-Rallye-Markt aufzurollen und vielleicht irgendwann über diese Schiene wieder zurückzukommen zur Rallye Dakar. Das ist genau der Grund, warum ich damals in Dortmund gewesen bin, um mich mit Tai dort zu unterhalten, mit dem Team, was dahinter steht. Ich finde das prinzipiell sehr, sehr spannend. Ich erinnere mich noch daran, dass es wirklich Exotinnen gewesen sind damals, Ellen Lohr und Claudia Hürtgen, die ersten, und Andrea Meyer im Motorradbereich damals bei der Rallye Dakar. Und mittlerweile gibt es ja schon eine ganze Menge mehr. Und einige Leute sagen immer noch, sie können es rein physisch von der Kraft her nicht. Manche Frauen sagen auch tatsächlich, man muss anders trainieren, als ein Mann trainieren muss. Aber es gibt letzthin keinen Grund, warum sie es nicht können sollten. Nur sie müssen halt deutlich mehr an Körperlichkeit investieren, an körperlichem Training investieren, weil Muskeln bei Frauen ganz offensichtlich anders wachsen als bei Männern. Aber prinzipiell ist es natürlich absolut begrüßenswert, wenn Frauen mitfahren. Ganz im Gegenteil, es ist klasse.
Als hast du mir die Bosnia Rally schon versüßt für dieses Jahr. Ich fahre nämlich, ich fahre zufällig selber mit bei der Bosnia Rally dieses Jahr. Und da bin ich dann natürlich schon mal gespannt, dann Tay Perry zu treffen eventuell. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, ja. Gerade auch so zu Südafrika hatte ich auch so ein bisschen eine besondere Verbindung seit letztem Jahr, weil ich selber da auch zum Rallye fahren war. Und das wird cool. Das ist sehr, sehr spannend.
Ja, Südafrika ist immer klasse. Ich bin mit der Rundstrecke des Öfteren gewesen, in Kyalami, und habe dann jedes Mal die Möglichkeit ergriffen, im Umfeld da beispielsweise bei Hallspeed vorbeizuschauen, die wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernt sind, oder auch bei dem Team von Terence Marsh, wo Alija Kolodž gefahren ist dieses Jahr, die Tschechin, und habe mir da diese ganzen Hilux, von dem du gerade gesprochen hast, mal aus nächster Nähe angeguckt. Das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man das mal erleben darf. Und Südafrikaner sind generell eigentlich in Sachen Motorsport ein sehr, sehr tolles Völkchen, mit dem ich mich immer wieder sehr gerne unterhalte. Und es gibt eigentlich keinen Südafrikaner, mit dem man im Rallye-Sport nicht auskommen könnte. Ganz im Gegenteil, das sind alles Pfundskerle.
Das stimmt. Und dann hat man noch ein großartiges Barbecue mit denen am Start. Und dann ist der Abend auf jeden Fall mehr als gerettet. Ja, ja, cool. Ich hätte noch einen abschließenden Punkt, wo ich sehr neugierig drauf bin. Wir haben jetzt ja viel über so Randsportgruppen gesprochen und so und schon auch so ein bisschen das Thema Speedway. Das ist ja auch definitiv Randsport aktuell zumindest. Ich kann das zwar nur empfehlen, das ist Wahnsinn, vor allem wenn man mal die Gelegenheit, das live zu sehen. Das ist echt cool. Also das ist wirklich, wirklich sehr geil. Hast du so eine Lieblingskategorie oder vielleicht so ein Bereich aus dem Motorsport, wo du sagst, Leute, das kennt man gar nicht so vielleicht, aber guckt euch das mal an.
High Speedway. Gerade jetzt am Wochenende in Herrenfehn wieder gesehen. Das ist ein absoluter Geheimtipp. Wenn die da mit 130 km/h auf dem blanken Eis einer Eisschnelllaufbahn auf die Kurve zufliegen und sich dann da reinlegen in einer größeren Schräglage als ein MotoGP-Fahrer und damit 90 um diese Eiskurve rumfahren, auf spiegelglattem Eis.
Ja,
das ist schon was ganz Besonderes. Und das sind auch wiederum Typen, die nicht glatt gebügelt sind, wie es ja auch mittlerweile MotoGP-Fahrer gerne mal sind, die politische Statements von sich geben. Das sind noch echte Charakterdarsteller. Das sind Typen, da kommst du ran an die Leute, da kommst du ran an die Technik, da kommst du ran an Informationen. Und du hast halt diese unglaubliche Faszination. Und was du natürlich völlig richtig sagst, Speedway und auch iSpeedway einmal live angeguckt, da kommst du nie wieder davon los. Und es gibt eigentlich keinen geileren Moment, kein Moment, der mir mehr Gänsehaut bereitet, als bei einem Speedway-Rennen vor Ort zu sein oder iSpeedway, je nachdem, wenn kurz vor dem Start, kurz vor der Fahrervorstellung, die Mechaniker oder die Fahrer alle ihre Motorräder einmal kurz warm laufen lassen. Okay. Hast du da 16, 20 Maschinen, je nachdem, was für ein Rennen das ist, die machen alle den gleichen Chor von vrm, vrm, vrm. Und 16, 18, 20 Maschinen nebeneinander. Dazu dieser einzigartige Duft von verbranntem Methanol, den du sonst ja auch so nirgendwo hast.
Und wollte ich gerade fragen, die fahren doch auch mit Methanol, die Jungs, ne? Das ist
Methanol, ja. Du riechst, es hat ein ganz eigenes Aroma. Und es hat eben gerade in der Phase des Warmlaufenlassens, diese Viertelstunde vor der Fahrervorstellung, da kriegst du jedes Mal wieder Gänsehaut. Also wer das noch nicht erlebt hat, egal wo, ob Speedway oder iSpeedway in Insel oder Herrenfehn nächstes Jahr, hingehen und dann bist du süchtig.
Ja, also, habt ihr gehört, Speedway gucken gehen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde das nie vergessen, gerade weil du Speedway gesagt hast. Ich bin ja so im Schwäbischen aufgewachsen, da gibt es in Neckarsulm das Zweiradmuseum. Hat gar nichts jetzt damit zu tun, aber lohnt sich trotzdem. Und ich weiß noch, da stand so ein Ice-Speedway-Bike drin.
Hey.
Und ich stand da als kleiner Zwerg drin und die Spikes waren wahrscheinlich größer als meine Hände oder so gefühlt. Und ich werde diesen ersten Eindruck von diesem Motorrad, das werde ich nie vergessen. Das war so krass. Papa, was ist das denn? Ja. Das ist, ja, das ist schon sehr besonders. Prima. Ja, Norbert, du hast heute noch ein bisschen was vor. Deshalb würde ich sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, wir werden nochmal alles zum Thema Pitwalk und sowas, wo man dich noch finden, folgen und natürlich auch unterstützen kann, dann verlinken in die Shownotes. Und ich sage schon mal ganz, ganz vielen Dank und weiß nicht, wenn du noch irgendwas hast, was du sagst, Leute, dass die Botschaft möchte ich euch gerne noch mitgeben oder einfach Tschüss sagen, dann überlasse ich dir nochmal das Mikrofon.
Ja, ich freue mich über das Interesse und hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns dann entweder bei euch im Kanal oder auf Eurosport oder auf unseren Pitwalk-Kanälen irgendwann wiedersehen werden.
Sehr, sehr gern. Also die Einladung sage ich dir auf jeden Fall jetzt schon zu. Da sind wir jederzeit dabei und da offen für alles. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, Leute, und das war der feine Talk mit Norbert und dem Grisi. Schön, dass ihr bis hier noch dabei seid. Und heute beenden wir den Podcast mal mit einer kleinen Werbung, denn ich wollte euch kurz Bescheid geben. Wir haben wieder ordentlich das Lager aufgefüllt. Wir haben bei unserem kleinen Shubby-Line bei Dirty Rocks endlich wieder in nahezu wirklich allen Größen und Farben die Nox-Sachen da. Das sind Protektoren, Westen, die, und das ist das Geile, abriebsfest sind. Das bedeutet, ihr dürft und könnt die freien Gewissens auf der Straße fahren. Ihr könnt zum Beispiel einfach ein Hoodie drüber tragen oder was auch immer ihr wollt und seid immer noch geschützt unterwegs. Super nice, gerade wenn man mit dem Bike zur Arbeit fährt morgens oder wenn man sich einfach nicht immer so komplett einklontern will und wie ein Astronaut rumlaufen will. Ich selber habe so ein Ding, find's mega, mega geil. Und da könnt ihr doch mal reinschauen. Link ist ja auch hier in den Shownotes. Und als Berghast-Hörer, als Berghast-Unterstützer bekommt ihr ja auch noch Prozente. Mehr dazu auf dem Discord. Kommt gerne in die Bubble www.patreon.com/berghastontour und der Shop ist dirtyrocks.de oder auch letsgetdirty.de, beste Domain aller Zeiten. Werbung Ende. Bis nächste Woche.